Du darfst alles sagen, was du willst. Es gibt keine Grenzen, kein Innerstes nach außen. Klär die Menschen auf, okay? Bist du bereit? Ja, hallo, hier sind alle Tschernobyl-Opfer, die gestorben sind im Rahmen der Katastrophe 1986.
Oh mein Gott, Hilfe, was soll ich tun?
Nichts, man kann nichts dagegen tun. Ist vorbei.
Okay.
Ja, oh mein Gott, ich habe gerade Tschernobyl zu Ende geguckt. Hast du von der Serie gelesen?
Nee, habe ich noch gar nicht.
Also es ist, glaube ich, eine Serie, die bei HBO produziert wurde und die läuft hier in Deutschland auf Sky. Und ich finde, diese Serie sollte zur Pflicht werden für alle Menschen dieses Planetens. Und
okay.
Wirklich, es sind 5 Minifolgen, die gehen nur 40 Minuten. Und wenn ihr keinen Sky habt oder HBO, sollte man die sich runterziehen. Also ich habe jetzt nicht zu einer Straftat aufgerufen, aber man könnte sich die runterziehen. Oder vielleicht hat jemand doch Sky-Zugang und der kopiert die ein. Na egal, auf jeden Fall. Es ist eine Serie, die quasi anhand von 5 Teilen das Reaktorunglück in Tschernobyl darstellt. Und es ist so, so gut und so spannend gemacht. Ich kann seit Tagen nichts anderes als mich mit Atomreaktoren beschäftigen. Gerade eben habe ich die letzte Folge angeguckt und ich bin mega fertig einfach, weil dieses Unglück so krass war und die Folgen danach so krass und ich selber gedacht habe, wow, du hast dir bisher darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Du wusstest nur, das gibt's und das ist ein Tschernobyl und von der Tourist-Serie auf Netflix, da kann man nämlich auch da rumwieseln.
Die habe ich auch gesehen.
Ja, genau, richtig. Wusste ich gar nichts, ne? Und dachte so, krass. Also ich wusste auch, ich hätte auch gar nicht erklären können, was genau passiert ist. Jetzt kann ich das aber erklären, was genau passiert ist.
Ah, ja.
Und ich fühle mich ein bisschen wie so eine kleine Atomphysikerin. Also diese Serie ist wirklich extrem gut, weil sie auch dieses Wissen so großartig und so fantastisch vermittelt. Und diese ganze Tragik dahinter. Also das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Also es gab jetzt diesen Reaktorunglück, ne? Und also Kernkraft ist ja an sich eine super emissionsfreie Energiegewinnung, ne? Weil die ja nur Wasserdampf produziert. Und Wasserdampf, der produziert wird, treibt wiederum Turbinen an, was wiederum zu Strom dann führt, also genutzt werden kann. Mhm. Und das einzig Gefährliche sind natürlich die Brennelemente, ne? Also quasi, es gibt verschiedene Stoffe, wenn die mit Neutronen bestrahlt werden, das zur Kernspaltung führt, wird enorme Mengen an Energie freigesetzt. Und das passiert in einem Kernkraftwerk. War mir vorher auch alles nicht so bewusst gewesen. Und genau, und in diesen, also in Tschernobyl, kam es dann quasi zu einer Folge, dass der, also Tschernobyl besteht aus 4 Reaktorblöcken, ne? Und ein Reaktorblock ist davon explodiert. Und es hat quasi die Decke des Reaktors abgehoben, ja? Die Ummantelung ist explodiert und diese Brennelemente lagen frei. Ja, und das Graphit hat auch noch gebrannt. Das ist quasi da so als Ummantelung gedacht gewesen, hochradioaktiv. Und das ist passiert. Und dieses Dach, sage ich jetzt mal ganz simpel ausgedrückt, ist 1000 Tonnen schwer. Und
oh, krass.
Es ist wirklich super krass, ja. Und dieses Kraftwerk war, glaube ich, ausgelegt, ich habe gerade eben noch gehört, auf 3000 Megawatt irgendwie, also Produktionsleistung, und es hat 33.000 war das letzte, was angezeigt hat, bevor es in die Luft gegangen ist. Und das ist so abgefahren, also weil ich das nicht wusste, also weil ich das wirklich nicht wusste, wie das passiert ist, und es ist so interessant, wie es dazu kommen konnte. Die haben quasi indirekt eine Atombombe gebaut, ne? Und die Strahlung, die dabei freigesetzt wurde, das ist halt auch krass, weil das war mir nie so bewusst, war pro Stunde so stark, wie wenn du also jede Stunde eine Bombe, die auch in Hiroshima explodiert ist, explodieren lassen würdest.
Ja, krass.
Und so hoch war die Strahlung, jede einzelne Stunde. Wow, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Wirklich, Tschernobyl, unwahrscheinlich gute Serie. Und das ist ja explodiert. Und jetzt am Ende nochmal wurde vom Anfang der Szene aufgegriffen. Also die Serie startet mit der Explosion. Mhm. Und wie es halt so ist, siehst du, wie halt Leute so, ne, die haben Prepjabit oder Prepjat hieß das. Das ist das Dorf, was quasi gleich in der Nähe, oder die Stadt gleich in der Nähe dieses Atomkraftwerks war. Und die waren so, okay, ah, da brennt was. Ja, wir gucken mal, wir stellen uns mal auf eine Brücke und gucken mal zu, wie das Feuer da, ne, lodert. Die wussten ja aber natürlich nicht, dass das ein Reaktor, also ja, die wussten, dass ja, ein Reaktor steht, aber die haben diese Gefährlichkeit, ne, nicht erkannt. Die Asche, die dann quasi weitergetragen wurde, ne, und die Leute auf dieser Brücke haben diese Asche voll abbekommen, ne, so dieser Aschenebel, was man so kennt, wenn man beim Hexenfeuer war, war halt hochradioaktiv. Und zwar so richtig radioaktiv. Niemand, der auf dieser Brücke stand, lebt noch. Alle sind gestorben. Aufgrund dieses Ascheregens. Die wird auch die Brücke des Todes genannt. Und wow, krieg ich Gänsehaut. Ja,
du bist begeistert, merkt man.
Also begeistert ist irgendwie ein falsches Wort so dafür, ne? Weil es ja eigentlich eine ganz schlimme Tragödie ist. Aber ja, ich finde das so interessant, wie das alles so ablief. Und ich meine, ich habe jetzt nur diese Serie gesehen, aber die liefert schon echt viel Information. Und 300.000 Leute wurden da evakuiert. Denen wurde gesagt, das ist zeitweise. Ne? Sie haben ihr Zuhause verlassen, der Annahme, die kommen wieder zurück. Was totaler Quatsch ist. Die kamen natürlich nie wieder zurück. Ne? Und dann haben wir jetzt am Schluss noch am Ende der Serie Bilder gezeigt, nochmal von Tschernobyl. Die Feuerwehrleute zum Beispiel, die erst zum Löschen dahin gebracht wurden, ja, in der Annahme, es war ein Brand, ja, die wurden dann dieses Krankenhaus da, was in der Nähe ist, eingeliefert und die Kleidung von diesen Feuerwehrleuten, die ausgezogen haben und in den Keller geschmissen haben, liegt heute halt genau noch so da, ne, und ist hochradioaktiv. Es war ja aber kein Brand, den man mit Wasser löschen konnte, ne?
Naja.
Die haben die dann mit Bohr und Sand zugeschüttet und so weiter. Und dann war die Gefahr von der Kernschmelze, weil sich das Material quasi nach unten durchgefressen hätte. Und da muss man sich mal überlegen, um eine Kühlschicht dann da reinzuziehen, dass es von unten quasi gekühlt wird, dass es nicht schmelzt, haben hunderte Bergarbeiter per Hand manuell über Wochen einen 12 Meter Tunnel da graben. Also der war lang, viel länger als 12 Meter, aber der war 12 Meter quasi unter den Reaktor. Ne,
ja.
Muss man sich mal vorstellen, ne? Ohne, also wirklich mit Schaufel, weil die konnten da nicht mit schweren Gerät dran, weil die ja unter den Reaktor buddeln, ne?
Ach shit, ey.
Das ganze Graphit, was explodiert ist, wie gesagt, hochradioaktiv, musste ja wieder reingeschüttet werden zumindest, ne? Also quasi diese Bruchstücke mussten wieder reingekarrt werden, diesen Reaktor, damit man den dann zuschütten kann. Und die Leute durften nur 90 Sekunden auf diesem Dach sein, um diese Graphit-Dinger reinzuschütten, weil die ansonsten innerhalb an der Strahlung nach ein paar Minuten gestorben wären. Also... Und Leute, die ja direkt denen ausgesetzt waren, der Strahlung, ne, das war's. Und das ist ganz interessant. Warum man, ne, stirbt an radioaktiver Strahlung, ist der Grund, dass die DNA verändert wird. Radioaktive Strahlung zersetzt die Zellen. Und bei, es gibt verschiedene Klassifizierungen. Also, sorry, Wendy, du musst dir das jetzt alles anhören. Und ihr euch da draußen auch, ja? Weil, falls ihr nicht hier sehr guckt, habt ihr zumindest ein Mindestmaß an Informationen. Gibt aber im Internet auch sehr, sehr gute Protokolle und Berichte, die quasi so minutiös diesen Ablauf da darstellen. Und, genau, so Strahlenkrankheit nennt man das. Und die sind verschiedene Klassifizierungen eingeteilt. Natürlich, ne, schwach und dann immer stärker. Bis hin zum, okay, wenn du diese Menge Strahlung abkriegst, war es das. Es war dein sicheres Todesurteil. Und das stellen die auch in der Serie sehr drastisch und sehr gut dar. Gerade die Leute, die direkt dort gearbeitet haben, als das passiert ist, in diesen Kontrollräumen auch. Dadurch, dass die Radioaktivität die DNA zersetzt und die Zellen quasi, sieht es so aus, als wenn die Haut sich wirklich auflöst und zerfressen wird. Ne? Das ist ganz krass, also wenn du ganz morbide gesagt, es zerfleischt alles von innen nach alles außen, es zerfrisst sich durch alles durch, deine DNA funktioniert nicht mehr und die Zellbildung, ja, die tötet die Stammzellen quasi ab, also quasi die verhindert, dass dein Körper neue Zellen ausbilden kann, was dann unweigerlich zum Tod führt. Und das ist wahnsinnig interessant und es gibt, wenn du bei dieser Erkrankungsphase ein Bild, das heißt was mit Ghost-Phase und das ist ein also das äußert sich darin, dass du erst wirkst, als wenn du gesund bist. Das hat man ja auch bei vielen anderen Symptomen tatsächlich. Wenn Leute, bevor sie sterben, wirken die nochmal so, als gehen es ihnen besser. Und bei dieser Strahlenerkrankung ist das auch oft so. Also die Leute können dann 5 oder 10 Tage nochmal so aussehen, als wäre alles supi und dann schlägt es aber richtig zu.
Oh. Ja. Ja, ich muss da irgendwie gerade dran denken, dass ich letztens gibt so einen Channel bei YouTube, den ich gucke, der heißt Glam & Gore und würde dir bestimmt auch gefallen. Glam & Gore ist so ein, die ist Make-up-Artist. Und die macht so FX-Make-up vor allen Dingen. Und die hat es halt auch wirklich gelernt, quasi für Filme quasi Special Effects Make-up zu machen. Und die macht halt auch immer irgendwie so, deswegen heißt Glam and Gore, ist halt so ein bisschen so, ja, ich mache halt irgendwie keine Ahnung, Make-up von irgendeiner Beauty Queen oder so, aber die halt irgendwie von einem Auto überfahren wurde, so ungefähr. Und die ist halt super, die liebt halt Horrorfilme über alles und die ist super cool. Und auf jeden Fall, die hat jetzt ein Video gemacht, das hieß Real Doctor Reacts to Horror Movie Make-up. Und dann hat sie sich irgendwie, es gibt scheinbar YouTube-Doktors, keine Ahnung, so Leute, Doktor, also okay. Ärzte, die auf YouTube-Videos machen.
Okay, ich kann das bisher aber nur, dass so Leute in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Es gibt eine ganz berühmte, die ist glaube ich auch sogar Ärztin, Hautärztin oder so, die quasi filmt, wie sie Pickel aufspritzt, weil viele Leute gibt, die das lieben. Also, aber ich wusste nicht, dass es noch mehr Doktoren da draußen gibt.
Ja, und zwar heißt er, ich habe das Video nochmal irgendwie aufgemacht, der heißt Dr. Mike. Dr. Mike sieht super heiß aus, deswegen macht er wahrscheinlich YouTube und arbeitet nicht im Krankenhaus. Aber auf jeden Fall ist das Video
einfach,
super geil.
Ich muss einfach nur Dr. Mike eingeben.
Genau, Dr. Mike. Und wenn du, keine Ahnung, Dr. Mike und Glam and Gore oder so eingibst, dann findest du halt dieses Video, was halt heißt Real Doctor Reacts to Horror Movie Makeup. Und das Video war halt so cool, weil die von Glam and Gore, Mikey heißt sie, hat ihm quasi so super Spoiler-Alarm, ne? Also für alle Leute, die irgendwelche Filme noch sehen wollen oder so, die sie im Horrorbereich noch nicht gesehen haben, sollten sich es vielleicht nicht angucken, aber sie quasi so verschiedene Filme, so Saw und alles Mögliche, also jede, auch Filme, die ich nicht kannte oder Filme, die ich nur vom Namen kannte. Es war auch hier, was ist das, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, hier, wo die den Kopf hat, der sich dreht. Super alter Film.
Der Exorzist.
Genau, der Exorzist und da und so. Die hat halt super viele verschiedene Filme quasi rausgesucht und er als Arzt, der war halt so, oh, ich kann Horrorfilme gar nicht sehen eigentlich. Was denkst, was super weird ist, wenn du Leute ausschneidest normalerweise, aber, und der hat sich das angeguckt und hat dann halt quasi kommentiert, ob das real ist. Also ob so, wie das quasi dargestellt wurde in dem Film, ob das in echt so wäre. So.
Okay, das finde ich übelst gut.
Ja, das, ich dachte mir schon, ich habe das geguckt, dachte, du würdest es super finden, deswegen spoilere ich jetzt auch nicht. Aber das ist ein super geiles Video, aber für eine Stelle spoilere ich, es ging um einen Film, den du bestimmt auch kennst, das ist irgendwie auch so nach einer wahren Begebenheit und da war es halt auch eine Person, die quasi Radioaktivität ausgesetzt war. So. Und sie hat ihm das gezeigt und er hat gesagt, das sieht tatsächlich wirklich echt so aus. So, und das fand ich krass, weil das sah eigentlich gar nicht so super spektakulär aus. So irgendwie war die Haut so super glänzig und irgendwie aber aufgedunsen und so. Und er war so, ja, das würde tatsächlich so aussehen. Und das fand ich krass, weil du hast halt irgendwie so andere Sachen, wo, keine Ahnung, Leute dich halb zu Tode bluten oder irgendwelche Haut abgezogen bekommen oder so. Und er ist so, ja, nee, also das würde definitiv nie so aussehen.
Das wird, okay, ich habe parallel das Video, also nur YouTube aufgemacht. Und ja, das stimmt. Ich würde, also der ist schon, ja. Ja, kann man schon mal machen, ne?
Ja, und der ist echt sympathisch, finde ich auch. Also die beiden und Mikey halt, die auch den Channel hat, ist, ich finde die halt auch super cool. Die ist super nett und super cool. Und ja, das Video ist halt nice. Also wer sowas mal sehen will, wen sowas interessiert, ich finde es ein gutes Video.
Okay, krass.
Und es ist witzig.
Also ich finde das auch super, super abgefahren, diese ganzen, also diese Massenkünstler, die da diesen Film arbeiten, sich wirklich stundenlang, dauert das, ja, wenn du jemals richtig zurecht machen willst, da hinstellen, eine Geduld haben und teilweise Sachen vollbringen, wo man denkt so, what the fuck. Also ich dachte auch mal, dass das wäre ein cooler Job irgendwie auch so. Du bist mit den ganzen Stars, mit beim Film, hast aber genau eine ganz klare Aufgabe, die dir übertragen wird, ne? Also das fände ich irgendwie super cool. Gerade mit diesem Blutverlust, das stimmt, das ist ein Film immer echt absurd, weil man so denkt, okay, das ist wirklich viel, was du gerade verloren hast. Und dann sind die so, ja, verbind mich einfach. Das geht schon. Ich war jetzt auch in letzter Zeit auch wieder also zum Blutspenden und gestern war ich zum Plasmaspenden. Und selbst die Plasmaspende, da kriegt man erst ja wieder zurückgepumpt, da wird ja nur das Plasma wieder rausgewonnen mit einer Zentrifuge, wenn mich nicht alles täuscht. Was total krass ist eigentlich, dass quasi deine Blutbestandteile getrennt werden. Und dieser Apparat sieht ja so ein bisschen auch aus wie aus so einem Horror-Movie-Film, ne? Oder von Chernobyl. Also, ne, so ein bisschen alt, irgendwie so ein bisschen russische Anführungszeichen. Aber ist halt krass, ne? Was das halt trotzdem vollbringt. Du denkst so, okay, das sieht aus, als hätte ich da reingepisst in dieses Ding. Und danach ging es mir nicht so gut. Und nach der Blutspende war es noch viel schlimmer. Danach war ich so, wow, das Blut kam übelst schnell rausgelaufen. Wow, ich habe gewonnen. Was auch immer. Schnellste Blutabnahme ever an dem Tag. Und dann war ich einkaufen, voller Enthusiasmus. Da dachte ich so, scheiße, ich fliege jetzt hier gleich um. Ich muss jetzt an den Regal also kurz hier so festhalten, weil mir echt schwindelig geworden ist. Und dann soll mir noch mal einer erzählen, dass sie hier, ne, sich halb ausbluten ist, wie so ein Schwein. Und dann noch natürlich noch weiterkämpfen kannst.
Ja, natürlich. Also total absurd. Der Typ hat halt auch in dem Video ging es um einen, ich sag nicht welcher Film, aber bei einem, da war auch einfach so, ja, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und sie so, ja, wieso nicht? Und wie lange würden die denn quasi überleben? Und er war so, naja, die würden alle an der Sepsis sterben, ich gebe denen eine halbe Stunde. So, ne? Und dachte so, der ganze Film ist so, ja, stundenlang, dann überleben die das am besten doch alle und bla. Und er denkt so, nie im Leben würde irgendeine Person das überleben. Niemals.
Ich meine, klar, es muss ja auch gerade in Horror-Movies und gerade auch Gore-Movies, ich auch sehr liebe, muss es ja schon ein bisschen übertrieben sein. Ne?
Ja,
es
natürlich.
Es gibt ja auch diesen berühmten Film Märtyrers, der französische Film ist, wenn mich nicht alles täuscht, und der auch geremaked wurde. Und da geht es darum, wie viel Schmerz kann man ertragen, bis man quasi in so eine Grenze des Seins kommt. Nach dem Motto, so man öffnet das Tor zum Tod, ne, und sieht dann danach, aha, so, jetzt erfahre ich alles, aber lebe noch und kann dann sagen, was passiert. Das war so eine Sekte, die hat gesagt, wäre cool, wenn wir das machen, wenn wir so ein paar Frauen foltern, prügeln und dann am Ende einer die Haut abziehen. Und also die liegt dann da mit abgezogener Haut und wenn die Haut so abgezogen ist, jeder hat sie schon mal geschnitten, das ist nicht so gut. Man überlebt dann nicht unbedingt so lange, weil die ja doch recht viel schon zusammenhält. Und ja, genau, Märtyrers. Aber trotzdem möchte ich sowas noch gerne sehen. Also für mich ist das auch total okay, aber ja, don't try this at home. Ne? Leider, da geht das nicht mit der Haut so leicht abziehen. Ich habe gestern auch den neuen Ari Aster-Film, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen, wo Ari Aster ist eigentlich gut zu merken, gesehen. Der hat auch den Film Harry the Terry, was niemand richtig aussprechen kann auf Englisch. Also das Erbe quasi, auf Deutsch gemacht, und der Midsommar-Film, vielleicht hast du den in der Vorschau mal gesehen.
Nee, ich glaube nicht.
Okay, also Midsommar ist wirklich wie die, ne, was Ikea auch immer feiert, davon kennen das wahrscheinlich die meisten, zum Ikea-Fest.
Ja, daran habe ich sofort gedacht bei Midsommar, ja, an Ikea.
Oder? Doch, nicht?
Nee, aber ich war auch schon in Schweden, wenn Midsommar war.
Ach so. Ja, die haben immer so Angebote, Ikea. Also manchmal kriegt man auch so gratis Sachen bei Ikea zum Midsommar. Naja, gut, auf jeden Fall. Und geht's darum, Freunde fahren halt dahin. Irgendein Typ sagt, ja, ich habe das so voll krasse abgefahrene Verwandtschaft. Wir leben da nirgendwo und wir machen da immer ein ganz großes, geiles Midsommarfest. Und man wird schon so als Zuschauer langsam suspicious, weil man so denkt so, abgeschieden im Nirgendwo und Leute bringen ihre ausländischen Freunde mit. Naja, und es ist ein krasser Film, also ich fand ihn sehr, sehr gut, filmerisch, Musik war top gewesen, es war kein klassischer Horrorfilm, kein klassischer Gore-Film, aber schon irgendwie, und es spielt komplett im Hellen, das ist das Besondere, was sehr wenige Horrorfilme ja machen, because it's Midsommar, ne? Da wird es jetzt nicht so dunkel in Schweden.
Ja.
Und also kann ich
was auch gruselig ist, by the way.
Ja, so, das stimmt.
Also ich find's super weird, wenn als wir da waren, ich war einfach nur so, wann sollst du schlafen im Hellen? Das ist einfach super merkwürdig. Ich find's schon gruselig.
Ja, also das ist dein ganzes Gleichgewicht halt durcheinander bringt so, ne? Und Tag und Nacht und alles dasselbe. Der Film steigt auch mit einem sehr harten, richtig harten Einstieg ein. Wer das jetzt nicht gespoilert haben will, muss kurz 5 Sekunden weghören. Den Rest spoilere ich aber nicht. Und zwar geht es darum, dass die Hauptprotagonistin, deren Familie bringt sich um. Und beziehungsweise ist es nicht direkt so, die bringt sich nicht sehr um. Die wird quasi von der Tochter, also ihrer Schwester, umgebracht mit einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ne? Oh. Die Schwester, die Eltern schlafen, die wissen nichts davon. Kohlenmonoxid ist ja wirklich ein sehr tödliches Gift. Das merkt man nicht, wenn man das einatmet. Und die sind halt quasi im Bett. Die hat Autos angemacht, ne, Schlauch hinten am Auspuff ran, reingeführt ins Schlafzimmer. Mhm. Eltern sind gestorben und sich selber hat sie den Schlauch direkt in den Mund eingeführt. Und das ist schon ein sehr herber Anfang. Also wo man denkt so, okay, einmal wird das Herz so rausgeschnitten bei einem. So, und das war auch diese große Sache, um diese Kohlenmonoxidvergiftung, wo die Jugendlichen in der Garage gestorben sind.
Ja, ja, ja.
Weißt du das noch, wo es auch Winter war, ja, und kalt war und die Heizung angemacht haben? Und also auch sehr tragischer Tod, wenn man dann halt wegnickt, einschläft und nichts merkt und stirbt.
Richtig.
Ja. Genau, Kohlenmonoxidvergiftung. Okay. Mhm. Wenn ich irgendwie besser in diesen ganzen Chemiekack wäre und in diesen Physikkack, dann würde ich total gerne auch sowas studieren, weil das alles ultra interessant ist, finde ich. Also es ist so krass, ja, dass es Stoffe gibt, die einen zum sicheren Tod führen. Ne? Also ich würde auch denken, wenn ich Serienmörderer wäre, was ich nicht bin, liebe Serie, ja, genau. NSA oder...
für alle, die das jetzt hören. Das ist nicht, sie ist total normal.
Ich bin
super normal.
Super normal. Und was die meisten Serienmörder auf den ersten Blick schreien. Naja, gut, egal. Dann denke ich immer, ich würde einfach alle mit Gift umbringen. Also ne, wirklich, weil es gibt so krasse Verbindungen, die den Körper so, weiß ich nicht, außer Gefecht setzen. Ich meine, das wird in manchen Filmen auch so ein bisschen angesprochen, ne? Aber gerade wenn Leute sich so ewig betteln hin und her und dann niederschlagen mit irgendwas und so. Und ich denke nur so, wow, ich hätte ein paar Spritzen dabei, würde jemand schnell Spritzen initiieren, so schnell kann er gar nicht gucken und zack, boom, ja, in ein paar Sekunden ist er weg.
Ja, wäre also, viel schlauer.
Wäre viel schlauer, man muss natürlich an die Sachen rankommen und das auch wissen und so, aber ich denke mir dann immer so, okay, das wäre, wenn ich, dann würde ich das so machen. So, ich meine, viele Frauen töten ja auch mit Gift, ne, weil es natürlich diese das ist ein bisschen Ausgleich, die unterschiedliche Körper oder Muskeln oder was auch immer.
Ja, und es halt auch einfach viel schlauer ist.
Und viel schlauer ist, genau, wenn man die richtigen Sachen nimmt. Das ist ja auch super gruselig, auch sind die auch sehr schwer nachweisbar tatsächlich. Also das, ne, ich finde das einfach nur hochinteressant, auch mit dieser Radioaktivität, dass es Stoffe gibt, die quasi sagen, nö, du Zellen, hört hier aber alle mal auf, ich töte halt alles so. Ne? Also es ist schon richtig, richtig krass. Und bei dieser Radioaktivität, du merkst, Tschernobyl ist ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt, ist das ja auch noch schlimmer fast bei Kohlenmonoxid, weil du das so ja gar nicht siehst. Ne?
Ja.
Also nicht mal irgendwie durch einen Auspuff oder irgendwie was in Luftveränderung vielleicht, wenn du genau hinguckst, keine Ahnung. Es ist aber einfach da. Ne? Und das ist ja auch dieses Absurde, was bei diesem Unglück passiert ist. Dieser offene Reaktor, du siehst, wie es qualmt und die Leute und die Kinder spielen da in diesen kleinen Stadt daneben und sind draußen, wo du denkst, wow, just in diesem Moment sind die einer enormen Strahlung ausgesetzt. Und die checken das halt nicht. Ne? Ja, das ist super, super gruselig. Was anderes, bewegen wir uns mal in die Fernsehweltlandschaft da draußen. Hast du gelesen, dass Heidi Klum und Bill Kaulitz bald ein neues Format bekommen?
Nein, so dolle habe ich das nicht gelesen. Okay. Nee, was denn für Format?
Okay, tipp mal, was könnte das für ein Format sein?
Oh Gott, irgendwie, wir wollen zusammen ein Kind bekommen. Irgendwas mit Kindern.
Aber das ist ja Bill, also nicht Tom.
Ach so, stimmt, das ist ja sein Bruder. Ja. Okay. Ach, die zwei haben jetzt, okay, das ergibt ja gar keinen Sinn. Hä? Was haben, okay, nee, das ist ja noch bescheuerter. Was könnten die für ein Format haben? Irgendwas mit Umstyling von Menschen oder Häusern oder Haustier.
Wenn das mit Haustieren, super. Wenn du dann dein, ja, ich finde, du solltest mehr lächeln. Deine Persönlichkeit.
Ja, so ungefähr.
Die kommen bis da zur Geltung. Nein, es war tatsächlich, aber es war schon ganz nah dran.
Okay.
Sowas in der Art wie RuPaul's Drag Race neu aufgelegt.
Ach.
Ja.
Wer zur Hölle braucht das?
Ja, vor allem ein fucking deutsches Format mit fucking Heidi Klum und fucking Bill Kaulitz.
Eben, und es gibt halt RuPaul's Drag Race. Dann gucken Leute doch das. Also warum? Nein, verstehe ich nicht. Okay.
Ja, ich habe das auch letztens gelesen. Ich weiß nur, dass es in der Community da ziemlich umstritten waren, eben weil das...
Ja, weil die nichts mit Drag zu tun haben.
Ja, genau.
So, was zur Hölle?
Und ja, auch Heidi Klum nicht so gut dabei ist bei dieser, ne, Body Positivity.
Bei nichts ungefähr. Ja, bei nichts ungefähr. Weil sie
nicht,
dumm ist.
Nicht bei der blauen Lagune, da schwimmt sie auch noch drin. Ne?
Oh, Gott.
Ja, aber das kommt
das
raus.
Ekelhaft.
Und eine zweite Sünde, die meiner Meinung nach auch gerade begangen wird, ist, dass Netflix möchte gerne mehr regionalsprachige Programme rausbringen. Also was machen die? Die kupfern einfach etablierte Programme, wie zum Beispiel Nailed It. Ja, das heißt auf Deutsch übersetzt das Gelbe vom Ei. Und Nailed It ist super, weil Leute da backen, die niemals nichts hinkriegen, aber das auf so eine wirklich witzige, menschliche, positive Art. Das ist kein Programm, wo jemand vorgeführt wird. Das ist echt gut. Ne? Das ist wahnsinnig toll. Also Nailed It, ganz warme Empfehlung, kann man super nebenbei gucken. Die müssen halt dann so ganz krasse Torten machen, die auch noch nicht mal ein Konditor wahrscheinlich hinkriegen würden, eine Konditorin.
Okay.
Und die sind ja halt total absurd im Außen. Die Moderatorin, Nicole Bayer, die sich auch sehr viel über die Positivity einsetzt, nach dem Motto, so fickt euch alle, ich bin fett und na und. Ne? So. Und ich finde die super, die ist auch sehr witzig, moderiert das fantastisch. Und das machen wir jetzt einfach auf Deutsch. Oh, wo man so denkt, warum?
Wie für Netflix oder
ja,
was?
Ja, richtig für Netflix. Ach. Netflix hat sich zur Aufgabe gemacht, mehr regionale Eigenproduktionen zu machen und deswegen...
Weil das machen die doch schon die ganze Zeit eigentlich, dachte ich. Und da gibt's ja auch gute Formate. Also.
Ja, aber die fangen ja dann solche Serien auch mehr zu kupfern an, ne? Damit die Leute ihre deutschen Moderatoren haben und diese deutschen Kandidaten haben.
Ja, aber ich kann halt auch da gucken, ist auch eine deutsche Produktion. So, und das ist doch auch cool. Also wozu brauche ich halt irgendwie so sinnlose Programme? Das meine ich ja, es gibt ja irgendwie auch verschiedene Sachen irgendwie auch aus Südafrika oder so, die auch schon Filme gemacht haben irgendwie für Netflix, was voll geil ist. Aber jetzt irgendwie so, wir machen jetzt Programme, die es irgendwie schon gibt, einfach in einer anderen Sprache, finde ich ein bisschen weird. Also, ja, wieso braucht man das?
Genau, aber so ist das. Ne? Also genau so ist das. Aber das kuffern ja leider ganz viele auch, was ich das so schlimm finde. Ja, das Schlimmste, was man ja mal getan hat, war zu sagen, da ist eine Verfilmung, ich glaube, eine norwegische war es ja, von dieser Stieg Larsen-Reihe, ne, wo Nubi Rapaz die Hauptrolle spielt, die unwahrscheinlich gut ist. Und dann, ne, wie die Ambis so sind, oh, klar, wir nehmen nicht den Film, der schon besteht und fantastisch ist, sondern wir machen nochmal was Neues mit Daniel Craig. Und das ist echt Vergewaltigung an solchen Filmen. Das ist ganz schlimm. Und man muss halt auch sagen, ich glaube nicht, dass Nailed in einem Format wie dieses gut auf hier funktioniert. Ich glaube, deutsche Unternehmen haben so einen Stock im Arsch oder ganze Bäume, dass sie nicht so über sich selber lachen können, wie das dort ist. Und sehe ich einfach mal gar nicht. So, ganz schlimm. Also mir tat das echt total weh, als ich das gelesen habe. So. Naja.
Tja, da müssen wir doch die deutsche Version von RuPaul's Drag Race gucken. Wird bestimmt super.
Oh Gott, es wird grausam. Also ich werde aber auf Spiegel die Berichte von Anja Rützel durchlesen. Die muss ja durch. Ich kann mich da nicht durchkämpfen. So, ja. Aber erzähl doch mal, ich muss jetzt unbedingt mit Tschernobyl starten. Da waren da keine Wiederbegrüße. Wir sind wieder da, Leute.
Yay. 30 Minuten. Habt ihr uns vermisst?
Hallo, schön, dass ihr zuhört. endlich muss ich nicht mehr alleine Monologe führen und nur den Laptop, also ich starre auch nur den Laptop an, aber zumindest habe ich immer dein Gesicht vor mir.
Hast du ein Bild von mir auf deinem Laptop gehabt beim Reden?
Aber das wäre auch so, ja, wir sollten gegenseitig so Fotos, Bilderrahmen von uns daneben haben. Das fände ich auch gut, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben ja eine Pause gemacht wegen deines aufregenden Tourlebens. Alle sind bestimmt total gespannt darauf, wie dieses Rockstar-Life war.
Ja, also ich muss sagen, ich kann das echt nur so ein bisschen kurz zusammenfassen, weil ich bin noch ein bisschen traumatisiert. Und es gibt so bestimmte Aspekte, über die kann ich einfach auch noch nicht reden, weil die zu schrecklich waren. Aber ich war mit meiner Band Jaguar auf Tour in größtenteils Großbritannien, aber auch in Deutschland. Und in Amsterdam haben wir eine Show gespielt. Und das war schon super anstrengend, irgendwie vorher überhaupt die ganzen Gigs zu buchen, weil schwierige Zeit gerade. Und wir hatten halt irgendwie super viele Off-Days. Uns wurden auf der Tour insgesamt 4 Shows gecancelt. 3 davon in Großbritannien, als wir schon auf der Insel waren. Das war auch nicht so geil. Insgesamt muss ich sagen, so in Großbritannien zu sein, kurz vorm Brexit, war eine sehr interessante Erfahrung. Tatsächlich. Also unabhängig jetzt irgendwie von den Gigs, die größtenteils scheiße gelaufen sind, weil Leute echt krass deprimiert sind. Und das klingt jetzt irgendwie einfach mal so, aber Leute sind wirklich hart deprimiert. Und die Menschen dort vor Ort, die taten mir wirklich, also wirklich leid. Weil wie ich halt so bin, ich kann mich halt auch nicht zurückhalten mit meinem Sarkasmus manchmal so. Und hab halt so ab und zu mal so den einen oder anderen... Witz ist jetzt vielleicht gemein gesagt, so, aber Aber ich habe vielleicht mal irgendwas zu Brexit gesagt, so in einer etwas humoristischen Art und Weise. Leute fanden das nicht lustig, wirklich nicht. Also es war jetzt nicht so, als wären die pissig auf mich. Die waren schon so, ja okay, ist ein bisschen früh gerade. Ist ein bisschen zu früh.
Und ich war so, okay. Und ich stell mir gerade vor, wie du so während der Überfahrt so dein kleines Notizbüchlein rausgeholt hast und alle so möglichen Brexit-Jokes hier aufgeschrieben hast, die man so in jeder Situation so droppen kann.
Ja. Ja, also das Büchlein hätte ich dann ganz früh wieder zuklappen können, weil ich dachte einfach so, okay, Leute fangen gleich an zu weinen. Also es war echt verrückt irgendwie. Und du hast es halt auch einfach daran gemerkt, neben dem, dass Leute nicht so viele Leute zu unseren Auftritten gekommen sind, was eine Sache ist, dann könntest du immer noch sagen, ja, okay, die mögen euch halt nicht oder die kennen euch halt nicht, ihr seid nicht berühmt genug oder irgendwas, könntest du immer noch damit argumentieren, warum das so ist. Aber ich bin halt auch in den Städten teilweise irgendwie am Abend ja noch ein bisschen spazieren gegangen oder so vor dem Soundcheck, nach dem Soundcheck, vor dem Gig oder irgendwas, um einfach mal so ein bisschen die Area anzugucken. Und am krassesten aufgefallen ist es mir halt in Manchester, was ja nun, ja, das ist eine Arbeiterstadt, aber heutzutage irgendwie leben die vor allen Dingen auch irgendwie vom Tourismus. Und wir haben halt dort irgendwie in einem Viertel gespielt, ne, für Leute jetzt aus Dresden. Das ist halt wie die Dresdner Neustadt. Ja, du hattest halt irgendwie auch so, also noch krasser eigentlich, du hattest so Bar an Bar an Bar, eher wie Kreuzberg, weißt du? So, und über viele Bars, Geschäfte, bla und so tagsüber, als wir da waren, war das voll nett. Und wir waren am Donnerstag da und haben Donnerstagabend gespielt. Und wir waren so ein bisschen hier so Secondhand-Shopping und so. Aber ich dachte die ganze Zeit so, es ist jetzt nicht krass viel los hier, ne? Es ist okay viel los, aber es ist jetzt nicht überlaufen oder so. Und dann am Abend aber bin ich nochmal eine Runde gegangen und war halt so, niemand ist hier. Also die ganzen Bars waren leer und ich dachte so, also es ist Donnerstagabend, ja, es ist noch nicht Freitag oder Samstagabend, aber so Donnerstag ist doch schon so, ne, die kleine Schwester vom Wochenende, wo du denkst so, Leute gehen doch wenigstens irgendwie mal so 9 Uhr, 10 Uhr am Abend irgendwie mal mit Freunden irgendwie in eine Bar an einem Donnerstag, weißt du? Aber da war halt echt so ungefähr niemand, es war ausgestorben.
Krass, und okay.
Und ich glaube, dass, also wir haben halt viel darüber so innerhalb irgendwie der Bands irgendwie auch so gesprochen und waren halt echt so, ich glaube, das ist halt so eine richtige Depression, nicht im Sinne von deprimiert, sondern halt so, ne, wirtschaftlich ja auch eine Depression für die. Weil ich meine, wenn du dir anguckst irgendwie, der Pfund ist so krass gefallen. Ich meine, wir waren da und waren so, okay, sonst war mal alles voll teuer, wenn wir hier waren, jetzt geht's eigentlich so, weil Euro und Pfund fast das gleiche sind im Moment. Ich meine, wann war das letzte Mal? War das überhaupt schon mal so?
Ich glaube nicht. Ey, das ist super also, krass. Also ja, du hast recht. Ich kann mich auch nur erinnern, wenn ich in England war, dass man so war, okay, ich muss jetzt nochmal fett draufrechnen, weil Pfund und das ist heftig.
Ist halt im Moment nicht so. Und die Leute sind halt einfach echt verzweifelt und mit ein paar Leuten habe ich mich schon auch mal länger irgendwie über das Thema unterhalten. Und viele waren halt einfach, also du merkst so, viele haben gesagt, Leute haben sich vorher nicht viel für Politik interessiert. Aber weil es halt immer so war, so ja okay, ne, wie es auch überall so ein bisschen ist, wie es auch in Deutschland ist, so Politikverdrossenheit, irgendwie so, ja, die machen ja eh alle das, was sie wollen und was interessiert mich das irgendwie, bla bla bla, ich bin hier nur der kleine Mann oder die kleine Frau, für mich interessiert sich sowieso niemand, was ich sage, Hauptsache ich kann mein Leben leben, so ungefähr. Und die haben halt gesagt, dass aber seit dieser Brexit-Sache hast du das Gefühl, alle interessieren sich auf einmal für Politik, weil allen auf einmal der Arsch auf Grundeis geht, weil das ein echter Eingriff, eine echte Veränderung für ihr Leben bedeutet. So, es ist halt nicht einfach nur, oh naja, verkaufen wir jetzt mehr das oder verkaufen wir jetzt mehr das und sitzt jetzt der Typ irgendwie im Parlament oder der, das interessiert niemand, sondern dieses so, ja keine Ahnung, ich habe Verwandte im Ausland, was mache ich denn? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich dort und dort studieren oder das jetzt kann ich es nicht mehr machen oder Leute, die auch im europäischen Ausland halt irgendwie leben, die halt nicht wissen, okay, müssen sie jetzt zurück, kriegen die hier ein Visum, wie, was denn? So, ich habe einen Typ irgendwie in Kopenhagen getroffen, der lebt irgendwie seit 20 Jahren irgendwie in Dänemark. So, und ist halt Brite, aber der hat halt einen britischen Pass. Wenn jetzt Brexit kommt, der weiß nicht mal, ob er bleiben kann. So, weißt du, das ist so, Leute sind auf einmal so, ja, fuck, ich habe hier Familie und ich weiß nicht mal, ob ich hier bleiben kann. So, und das ist halt für Leute real. Und ja, das ist irgendwie so auf dieser Tour mir viel krasser bewusst geworden. So, und ich glaube, das ist das, wovon man hier gar nicht mal so viel mitbekommt. Also teilweise natürlich, und alle sind so, ja, Brexit ohne Deal und so wird halt super kacke. Aber so richtig, was für eine Angst die Menschen wirklich haben. Ich glaube, das kommt hier auch nicht so richtig an.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist halt wieder diese, in Anführungszeichen, räumliche Distanz, die du dann dazu hast. Ne? Du hörst es mal, vielleicht siehst ein paar Sachen. Das Einzige, was manchmal immer so auffällt, also wenn ich einen Spiegel online die Seite früh aufmache und war ganz oft immer nur so, oh, die haben jetzt wieder da im Parlament getagt und sich gestritten und geschrien und Boris Johnson heißt er ja, ne?
Ja, Spasti.
Mit seinen, ich verschieb's, ich darf's doch nicht, ich setz das auch, also bla bla bla, ja. Es ist super verwirrend. Und dann denke ich so, ja, du hast recht, es bedeutet eine richtige Einstellung im Leben. Aber es ist so ein bisschen wie bei vielen Dingen, muss man sagen. Also, ne, manchmal muss halt auch erst was Beschissenes passieren, damit man halt merkt, fuck, ich hätte mich mal vorher eher für Politik interessieren sollen. Ne? Also,
sicherlich.
Also das
sicherlich.
Ist jetzt eine traurige Wahrheit und das werden die Leute sicherlich dann selber auch gerade mehr als alle anderen begreifen. Aber dass diese weitreichenden Konsequenzen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich zwar auch noch nicht so mit Brexit auseinandergesetzt, aber die Frage ist halt wirklich, hätte diese Abstimmung, also ist das wirklich klug gewesen, dass Leute, also ne, diese Volksabstimmung da zu machen?
Die Abstimmung war dumm. Also Leute vor Ort haben zu mir gesagt, dass diese Abstimmung, die war halt, die haben halt einfach nur gesagt, hey, habt ihr Bock aus der EU auszutreten? Weil wir finden die doof, weißt du? Und Leute waren so, ja, voll, wir finden die voll doof, weißt du? Und ich meine, das war ja trotzdem auch, die Abstimmung war ja eng. Ist ja nicht so, als hätten die eine krasse Mehrheit gehabt. Ja, ne? Das war irgendwie so ein paar 50%. So, und das war halt einfach nur auf so eine Art und Weise so, hey Leute, weißt du, hey, wir sitzen in der Kneipe, habt ihr mal Bock aus der EU auszutreten? Ungefähr. Und dass aber überhaupt den Leuten nicht klar war, was das bedeutet, in echt. So, Leute hatten halt keine Ahnung und viele spekulieren jetzt darauf, dass es nochmal eine Abstimmung gibt. Das steht ja irgendwie, scheinbar kann das jetzt irgendwie nochmal passieren. Und dann sind sich ungefähr alle sicher, dass nicht mehr so viele Leute für den Brexit stimmen würden, jetzt, wo sie verstanden haben, was das halt für Folgen hat. Weil Leuten ist halt auch einfach nicht klar. Weißt du, das ist halt auch so, wenn du Leuten sagst so, hey, ja, wollen wir irgendwie heute Abend irgendwie dorthin fahren und uns mit irgendwelchen Leuten prügeln? Keine Ahnung, weißt du, du bist so Hooligan oder was weiß ich. Denkst so, boah, wir fahren heute dahin und hauen da ein paar Leuten auf die Fresse und alles und so, yay, weißt du, dann kommst du an, ja, dann sind das vielleicht irgendwie alles Kickboxer und die sind 10-mal mehr als du. Ja, so, das hat ja halt vorher keiner gesagt, weißt du, so ungefähr ist das. Ja, und ich glaube, selbst irgendwelche Dullis, die damals so gedacht haben, so, yeah, Unabhängigkeit, so, denken sich jetzt halt so, ja, okay, fuck, hätte ich gewusst, dass das heißt, dann hätte ich halt für was anderes gestimmt. So, weißt du, also, ja, keine Ahnung, ist irgendwie super weird und, aber es ist halt krass, wie viele Leute sich auch auf einmal mit diesem System auskennen, ne, also Leute, die mir gesagt haben, ach, früher hat mich das nicht so interessiert, auf einmal wissen die so jedes Detail über alle möglichen Abstimmungsverfahren und bla und was es noch für Möglichkeiten gibt, glaube ich, weil das wahrscheinlich auch so viel besprochen wird überall jetzt, also auf einmal die mega den Durchblick haben, wo ich so dachte, also wenn du mich jetzt fragen würdest, irgendwie, wie hier bestimmte Abstimmungsprozesse in unserer Politik funktionieren, könnte ich dir das bestimmt nicht alles so detailliert erklären, wie ungefähr jeder Dulli, den ich dort auf der Straße getroffen habe, jetzt sich auskennt irgendwie mit dem britischen System. So, also ist verrückt. Also hat es vielleicht doch was Gutes gehabt. Leute haben sich mal beschäftigt mit Dingen.
Ich wollte gerade sagen, ja, und irgendwie ist auch so ein bisschen, dieses so, ja, man kann Demokratie leben, aber es kann halt auch irgendwie schief gehen, beziehungsweise ist ja diese große Frage dann immer so, okay, was macht man da, wenn was genau jetzt eingetreten ist, was du geschildert hast, die Leute so merken, fuck, das ist gar nicht das, was wir eigentlich wollten. Ja, ne? Weil man, ich stelle mir gerade vor, wie so die Abstimmung sonst gelaufen, hätte laufen können oder sollen, sag Motto ja, nein. Und bei ja hast du dann darunter alle, also seitenweise Konsequenzen und Folgen und bei nein seitenweise Konsequenzen und Folgen. Und es ist halt auch immer, wie du schon gesagt hast, generell abzustimmen oder für irgendwas, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben, was für Folgen oder Konsequenzen das hat. Die Abstimmung ist immer schnell gemacht, aber diese Auseinandersetzung, das passiert, nicht so doll. Ist ja auch, ne, wie dasselbe, wenn Leute zur Wahl gehen und halt so sagen, oh ja, ich will die Partei, weil der war letzte im Fernsehen, der war sympathisch.
Ja, genau, richtig. Das ist halt dumm.
Richtig,
ja.
Ist genau sowas Ähnliches, ne? Oder, heute, ne, oder die wirklich bis zur Wahlkabine nicht wissen, wen sie wählen sollen und nicht, weil sie vom geistigen Auge alle Parteiprogramme abspulen und sich kritisch fragen, ne, was für einen selber mehr Priorität hat, sondern weil man es halt einfach nicht weiß, ne? Und aber das wäre so, der Brexit ist so in meinen Augen so der größte so Hupsi-Fuppa, der so passiert ist. Weißt du, was ich meine? Man denkt so, oh ja, wir machen das. Oh, hups, ist kacke. Können wir das, ja. Leute, können wir nochmal zurück?
Ja? Ja, können wir das nochmal kurz ändern? Das war doch eine blöde Entscheidung. Ja, das ist halt voll so, ne? Ich meine, bei anderen Sachen denkst du so, erst wenn es wirklich soweit ist, würden Leute so sagen, so, oh fuck. Aber hier ist halt so, der Brexit ist noch nicht mal da und alle sind schon so, können wir das bitte doch nicht machen?
Ja.
Und das ist halt echt kacke. Und also wie gesagt, deswegen, ich hab so ein paar Kommentare gemacht und Leute waren halt so, nicht so witzig, so. Aber ich meine, man muss halt auch einfach sagen, du kannst es halt auch mit den USA vergleichen, ne? Es ist halt so, dass, also einfach wie das, wenn die nicht mehr in der EU sind, so, und ich meine, du hast ja schon die USA, die ganze Zeit in die Tür klopfen und sagen, hey, wir können eure neuen Best Friends sein, wenn ihr niemanden habt, weil alle euch hassen, so, ne? Und es ist halt irgendwie so, dass alles wird halt schwerer, so. Momentan irgendwie hast du halt irgendwie auch Musik und, also, ne, was jetzt auch uns betrifft, so, wir haben halt irgendwie, du hast halt super viel von Musikbusiness irgendwie in UK. Du siehst halt, ist auch so krass, keiner macht was im Moment. So, weil die haben ja teilweise auch irgendwie Künstler gesigned außerhalb irgendwie von UK. Jetzt ist auch nicht mehr so einfach dann für UK-Künstler das europäische Festland zu touren, wie das jetzt ist. Weißt du, du brauchst nämlich auf einmal ein Visum, weil du halt nicht mehr einfach irgendwie, weißt du, das weiß man ja noch nicht, vielleicht braucht man es auch nicht, ne? Aber ich meine, das ist so, potenziell wäre das auch was passieren kann, dass auf einmal jeder, der aus UK irgendwie EU touren will, ein Arbeitsvisum braucht, was mehrere 1.000 Euro kostet, wie es mit den USA auch ist. Weißt du, das wissen die nicht. Das heißt, allein irgendwie in dem Bereich, in dem ich mich jetzt befinde, sind halt alle gerade so, alle halten so ein bisschen die Füße still und sind so, wir müssen erstmal warten, was passiert, weil eventuell können wir das alles, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr machen. So.
Ja, ja.
Und das ist halt super dumm einfach. Und das ist ja ein Business-Zweig jetzt, so, ne? Aber auch für alle möglichen anderen Business-Zweige, so. Weißt du, hast du irgendwie, gerade was die ja irgendwie mit ihrem ganzen Landwirtschafts-Bla und so, was die irgendwie auch in UK haben. Ich meine, andere in der EU denken sich jetzt halt auch so, hahaha, bald sind die raus, so, dann sind wir irgendwie am längeren Hebel, weil für die wird's halt viel komplizierter, auf einmal irgendwie auch Handel zu betreiben, eventuell. So, alles Dinge, die wir ja nicht wissen. Aber Worst-Case-Szenario kann halt alles richtig scheiße sein. Und wo ich mir so denke, okay, was macht ihr dann? Dann seid ihr irgendwie alleine auf eurer Insel, so, alle sind so, ja, fickt euch. Und dann ist so, okay, und jetzt, wie überlebt ihr? Wie macht ihr Import, wie macht ihr Export, ihr habt dann nichts mehr, wenn es richtig dumm kommt, im blödesten Fall. Ich denke zwar nicht, dass es so weit kommt, weil ich denke schon, dass die EU irgendwas anbieten wird, im Endeffekt, so. Aber ich meine, Worst-Case-Szenario könnte im Prinzip auch so aussehen.
Aber ich finde das auch trotzdem, also abgesehen davon, dass es schon auch okay wäre, was anzubieten. Aber irgendwie, wenn ich EU wäre, wäre ich dann auch so, nö, ihr Vollpfosten habt gesagt, wir spielen nicht mehr mit. So,
ja, ja,
dann spielt richtig. Jetzt halt alleine. Ne? Also das ist halt, das ist halt so ein Absurdum, weil jetzt mal ganz spitz gesagt, kann ja nicht sein, dass England sagt, wir wollen nicht Teil der EU sein, aber wir wollen alle Vorteile weiterhaben der EU. Mhm. Also dann müsst ihr auch alle Verpflichtungen haben. Ne? Also das, so, das läuft halt nicht so im Leben. Und,
ja.
Und also ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, was du schon gesagt hast, vielleicht Neuabstimmung oder wenn das alles durchgesetzt ist, dass dann immer die Leute sind so, hallo, nach ein paar Jahren, dürfen wir wieder rein?
Ja, dürfen wir wieder mitspielen, bitte?
Ja, ja, also ja, das ist immer so, dass so, jetzt habt ihr ja gemerkt, wie kacke das ist, ja gut, dann. Mhm. Aber klar, das ist, also es sind so viel krasse Bürokratie und so viel Geld und alles. Und oder Humankapital und Zeit, was damit einfach verschwendet wird, weil man irgendwie so eine Entscheidung, die jetzt die Mehrheit sicherlich bereut, dann irgendwie durchprügelt noch, weil man hat sie ja entschieden. Ne?
Genau.
Also.
Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, um auf die Tour auch zurückzukommen, so, ne, wir hatten halt auch eine fast Kneipenschlägerei in Manchester. Das war auch amüsant. Ausnahmsweise hatte ich mal nichts damit zu tun, aber wir hatten ja irgendwie, die Band, mit der wir unterwegs waren, wir sind ja Franzosen und die sind ja die meiste Zeit über niedlich, aber gerade, ne, Leute trinken Alkohol und so, dann wird man auch manchmal ein bisschen doof und unüberlegt. Und dann hatten die irgendwie so eine Auseinandersetzung in Manchester in der Bar, in der wir halt gespielt haben, mit so einem Typ, der halt, keine Ahnung, also, der war halt ein Arschloch. Und irgendjemand hat so aus Spaß irgendwie gesagt, so von wegen, ja, fick doch die Queen. So. Und er ist mega ausgerastet und war halt nur so, yeah, that's my country. If you don't like it, just leave it. Don't say anything about the Queen. Yeah, fuck off. Like, nur so. Und du warst so, okay. So, chill mal. Der sah auf jeden Fall aus wie ein Hooligan. So, zu 100%. So. Und, der hat dann halt angefangen, irgendwie mega zu pöbeln und dann hat halt irgendwie der Türsteher ihn so rausgeschoben und ich saß halt einfach nur auf so einem Hocker, auf so einem Barhocker halt und auf einmal, der Typ war halt auch relativ groß so, schubst den Türsteher so und der Türsteher fällt so auf mich drauf, während ich einfach nur auf diesem Barhocker sitze und denk so, warum passiert das in einer Auseinandersetzung, mit der nicht mal ich was zu tun hatte? Ich habe nicht gesagt, fick die Queen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich saß nur da und trotzdem bin ich diejenige irgendwie, die dann einfach mal so umgeschmissen wird. So. Ja, das war sehr amüsant. Und was aber niedlich war, der Türsteher hat ihn dann rausgeschoben. Der Türsteher war auch voll cool und so. Und dann stehen wir halt so draußen und der Soundtechniker, der auch da war an dem Abend, war so, hä, was denn hier passiert und so. Und ich so, ja, irgendjemand hat gesagt, fick die Queen. Und der Typ hat sich mega aufgeregt und hat gesagt, wir sollen uns verpissen und so. Und dann war der so, oh, ja, aber glaubt nicht, dass wir das alle denken. So, ihr seid unsere Gäste, wir freuen uns voll, dass ihr hier seid. Und ich fand das so niedlich, weil ich so dachte, ich habe mich null da offended gefühlt, weil ich so dachte, ja komm, das ist halt ein Typ, der mega besoffen ist, so, der ist einfach ein rechter Idiot und der wollte halt hier Stunk machen. Da denke ich mir doch jetzt nicht so, alle Briten hassen uns. Sondern es war ja so, okay, der eine Typ war halt ein Idiot und der war. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die wir getroffen haben, eigentlich alle Leute, die wir getroffen haben, waren super, super nett. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen auch so dieses, ja, denkt bitte nicht, wir sind alle so scheiße. Und ich denke mir so, ich denke das gar nicht. Mir tut mir eher leid.
So. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Hooligan-Typ vielleicht wirklich so Fan der Queen war. Weißt du, und zu ja, Hause vielleicht. So überall Poster, ja, Wimpel, genau. Sobald irgendwas ansteht im Königshaus, so vom Fernseher sitzt mit Popcorn. Und T-Shirt mit der Queen an und so, ja, Wackeldackel Queens hat so und ja, vielleicht hast du ihn wirklich voll verletzt, meine Zeit.
Vielleicht. Aber das Ding war halt auch der Türsteher, der hat halt so, ist so indische Abstammung. Und der war halt voll cool, weil der ist halt aufgewachsen, auch in UK und da geboren und alles. Und der war halt so, ja, ne, das ist so ein Typ, der halt irgendwie denkt, ja, fick die Queen, ist voll kacke oder bla oder irgendwas, aber nicht mal weiß, dass die Queen und die ganze Königsfamilie eigentlich aus Deutschland stammt. So ein Idiot. Ich weiß mehr darüber und ich bin Inder. So. Das fand ich voll geil.
Oh ja, das war super gewesen, ja, wenn er dann so gesagt hat, okay, lass uns das austragen mit einem Battle Quiz.
Ja, voll. Der hätte ihn voll fertig gemacht.
Wer mehr über das royale Königsausweis? Ab jetzt.
Ja, deswegen so ein Erlebnis irgendwie gab's. Aber wir waren auch zum Beispiel, ich hatte immer so versucht, auch ein bisschen was auf Instagram zu posten. Wir waren ja da in Dover, an diesen White Cliffs of Dover, so wo du auch immer ankommst, wenn du mit der Fähre halt übers Meer kommst. Und das war super schön. So, du warst halt echt so, wie als wärst du ein Harry Potter oder sonstiges. Also es war voll schön, geiles Wetter. Wir hatten echt gutes Wetter in UK, das ist absurd. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich da war und es war nicht Scheißwetter. Also für diese Insel, wo ungefähr 90% der Zeit es regnet, hatten wir, glaube ich, einmal Regen in der Zeit, in der wir da waren. Ich weiß nicht, was los war.
Krass, also selbst Wetter wollte sagen, hallo, wir sind ja, nett hier.
Bleib bitte hier, bleib es bitte ist eigentlich hier. Okay hier. Ja, also ich glaube, das Wetter wollte sich auch einfach nur entschuldigen dafür, dass alles andere so scheiße war. Von daher, ja, haben wir halt so ein bisschen irgendwie was davon gesehen. Wir haben immer mal ein bisschen versucht, irgendwie auch Stadt zu sehen, aber viel hat sich das nicht unbedingt ergeben. In Manchester waren wir halt schon einen Tag eher, deswegen konnten wir ein bisschen was sehen. Aber Manchester war halt auch so, sieht halt schon kacke aus, ne? Weil im Gegensatz, also nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel Chemnitz. So, weißt du, Chemnitz wurde halt zerbombt und dann hat man alles neu gebaut und deswegen sieht Chemnitz halt scheiße aus, weißt du? Und in Manchester wurde halt nichts zerbombt, aber man hat halt einfach alte Substanz einfach weggerissen, um Neues hinzubauen, weil man dachte, es cooler ist es aber nicht. Weißt du, es ist wie so ein Chemnitz, ohne dass es zerbombt wurde. Okay. Weißt du, ist das halt echt so, wo du denkst, boah, gab hier doch irgendwie so viele coole alte so Arbeiterstruktur und so. Ja, also das siehst du halt noch ab und zu mal, aber größtenteils sieht es halt aus, als wärst du halt irgendwie in der Altstadtgalerie. Weißt du? Also traurig. Sehr traurig. Außer halt eben in diesem Viertel, wo wir dann gespielt haben, irgendwie auch da war es ganz nett. Und so gab es halt viel so Record-Stores und Secondhand-Läden und Cafés und Bars und so. Das war cool. Dann waren wir halt noch in Brighton unter anderem. Brighton ist halt einfach eine Megastadt, finde ich. Es ist mittlerweile auch touristisch krass überlaufen und Gentrifizierung 100%, aber ich finde es trotzdem immer noch schön, weil es halt auch am Meer. Dann waren wir noch, wurden uns ja 1000 Sachen abgesagt, in Derby. Derby ist halt so ein winziges Kaff, so in Mid-England. Da waren wir auch schon mal vorher und haben in so einem Studio gespielt. Das war cool, weil wir den Typ halt auch kannten und der ist super nett. Und wo waren wir eigentlich noch? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir noch waren, aber ja, das war also das. Amsterdam war ziemlich cool, so muss ich sagen. Wir waren in Amsterdam, irgendwie war so ein Park neben der Venue, wo wir gespielt haben. Und ich wollte unbedingt noch in den Park gehen, bevor es dunkel wird. So. Und dann war es halt schon so ein bisschen Dämmerung, dann waren wir da. Und da geht so eine Fahrradautobahn lang. Und du dachtest so, ja, das ist halt auch so dieses krasse Klischee, irgendwie Amsterdam und Fahrräder. Aber es war halt einfach so, Das war, es würde wirklich eine Autobahn durch diesen Park durchgehen. Jedes Mal, wenn du von einer Seite auf die andere laufen würdest, wurdest du halt fast von 5 Fahrrädern überfahren. So,
okay, das krass. Also das super war nervig. Also Amsterdam und das stimmt wirklich. Ja, also, ja, also auch wenn du generell jetzt bei den Straßen, der Streifen für die Fahrradfahrer ist halt enorm groß. So,
ja, ja.
Und da fahren wirklich sehr, sehr, sehr viele Fahrräder auch immer lang. Also das stimmt schon. Es sind Krachten und Fahrräder in Amsterdam.
Richtig. Und als wir halt ausgeladen haben vor dem Club, ne, mussten wir halt unser Riesenauto direkt vor den Club stellen. Und dann war halt nur noch quasi dieser kleine Fahrradweg direkt neben dem Auto frei. Ich konnte nicht mal aus dem Auto aussteigen, weil ich erstmal irgendwie 10 Minuten warten musste, bis alle Fahrräder vorbeigefahren sind. Weißt du? Jedes Mal, wenn wir irgendwie wieder an dem Auto vorbei mussten, waren alle so, standen so hinter dem Auto, haben so geguckt, okay, Köpfe weg, Fahrräder kommen vorbei. Okay, Köpfe weg, Fahrräder kommen vorbei. Das war einfach nur so, könnt ihr nicht einfach mal kurz woanders langfahren? So nur mal für einen Moment, das dauert hier irgendwie 10 Minuten, das auszuräumen. Nein. Nein, also das ist unermüdlich. Weißt du, Fahrradfahrer in Amsterdam ist so, mir gehört die Straße, mir gehört der Fußweg, mir gehört alles.
So. Ja, was so geil ist, mir gehört alles mit Reflektoren und Helm, Sicherheitshelm. Wart ihr aber auch im Touri-Viertel dann, im Red Light Touri District?
In Amsterdam? Ja. Nee, also wir waren am nächsten, wir hatten halt auch einen Off-Day nach Amsterdam und da waren wir halt auch noch eine Weile da und ja, wir waren schon so auch Krachten und bla, also jeder hat so ein bisschen seins gemacht, ich war halt irgendwie mit Lemmy unterwegs, weil ja, ich hatte keinen Bock, das zu machen, was die anderen machen wollten und genau, aber im Rotlichtviertel waren wir nicht, ich war schon mal da, weil ich ja auch schon ein paar Mal in Amsterdam war und ja, ich meine, ich glaube, wir waren ja auch einmal zusammen, ne? Waren wir da auch im Rotlichtviertel, als wir das letzte Mal in Amsterdam waren? Kannst du dich erinnern?
Ja, doch, wir sind dann durchgelaufen und da hat Bloody auch, glaube ich, war es Bloody, Wasser auch abgekriegt, weil sie so lange gestarrt hat von oben. Mm. Und ich war dann auch später nochmal mit Heidi da gewesen und da haben wir uns auch so eine Show angeguckt, diese Live-Sex-Shows.
Ja.
Ne, so aus Interesse auch. Also, ne, ich konnte mir das schon vorstellen. Kann man sich ja schon, wie das funktioniert, ne? Aber, na gut, du bist ja in so einem großen Saal, also du zahlst schon enorm viel Eintritt. Aber dafür bekommst du quasi auch, glaube ich, 2 gratis Getränke und du darfst so lange bleiben, wie du willst, ne? Das ist wie so ein Kinosaal und vorne hast du halt quasi ein rundes Bett, was sich immer wieder so dreht, ne? Und darauf haben dann halt Leute 6, so einfach. Und jedes Paar hat so also eine bestimmte Anzahl an Minuten, die das dann halt seinen Akt vollziehen und dann kam zwischendurch immer so eine lustigere Show und dann ging es wieder von vorne los und irgendwie, weiß ich nicht, sie wird also versackt, so, die Sitze waren auch echt gemütlich und war bestimmt so, keine Ahnung, 3 Stunden in diesem Teil. Aber weil es auch super interessant war, das dann so menschlich zu beobachten, also das fand ich tatsächlich mega krass, weil man einfach war so, oh ja krass, jetzt machen die das und dann hat sich das ja immer wiederholt, ne, und du hast ja den Leuten halt so richtig noch angesehen, den Darstellern halt auch so, okay, jetzt machen wir wieder das, ne, also es ist halt wirklich, also wenn du immer wieder dieselbe Choreo machst, exakt genau so und das war schon krass so, ne, naja, auf jeden Fall ist man irgendwann gegangen. Aber auch, weil so, okay, wir haben so viel Geld dafür bezahlt, wir können ja jetzt nicht nur für 10 Minuten hier bleiben, ey, das macht dann keinen Sinn. Aber dieser Red Light District, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt halt oft genug da, ich würde jetzt auch nicht mehr dahin gehen, weil das ist halt so krass, Touren überlaufen, das ist ja auch genau das, was auch Amsterdam auch immer so sagt, also die Verwaltung von Amsterdam und der Bürgermeister, glaube ich, Bürgermeister haben die, naja, egal, dass das eigentlich schon krass ist, weil die mit diesen Touristenströmen diese Stadt gar nicht dafür ausgelegt ist, auch,
nee, überhaupt nicht. Also ich fand, ja, es ist halt überall super voll und ich kann mich halt erinnern, dass Amsterdam war halt, als ich das erste Mal in Amsterdam war, war mit meinen Eltern, als ich so 13, 14 war vielleicht war ich sogar jünger. Und da war das erste Mal in Amsterdam und habe mich halt so krass verliebt in diese Stadt, weil ich es so schön fand, einfach alles. Aber das ist halt mittlerweile, wie lange her? Ich bin jetzt alt, 15 Jahre her ungefähr. Und in 15 Jahren passiert halt auch viel mit einer Stadt. Ja? Und jetzt irgendwie, als ich da war, und auch schon das letzte Mal, als ich da war, dachte ich mir so, nee, ist halt auch eigentlich nicht mehr geil, so, weil du hast einfach überall ist es einfach überfüllt von Menschen. So, das ist halt wie in Barcelona auch. So, ist einfach, das sind alles wunderschöne Städte, aber das verliert halt auch seine Schönheit einfach dadurch, dass alles nur noch für Touristen ausgelegt ist. Auch, dass du überall, wo du bist, das Gefühl, du bist eigentlich nur von Touristen umgeben. Und das finde ich jetzt einfach nicht angenehm. So, ich will nicht das Gefühl haben, ich höre überall, keine Ahnung, Deutsche, wenn ich auf der Straße in Amsterdam laufe. So, weißt du? Es ist so, ich will irgendwie nicht irgendwie fühlen, als würde ich halt, ich bin klar, ich bin auch Touristin, aber ich will halt nicht das Gefühl haben, hier sind mehr Leute wie ich als Touristen, als Menschen, die hier leben. So, also, was ist das?
Ja, man fühlt sich halt auch dann ehrlich auch so als Teil des Problems, ne? Also ich liebe Niederlande auch total. Ja. Und auch Barcelona mag ich, aber die Leute, wenn die Menschen dann so Banner aufgehangen haben, ne, dann wurde Touristen, verpisst euch und so, wir haben Schnauze voll, denke ich so, scheiße. Und ja, ihr habt total recht, ne? Also das versetzt mir echt immer auch einen Schlag in die Magengrube. Und man kann in Niederlande ja auch bereisen, muss nicht unbedingt nach Amsterdam. Also, ne,
absolut.
Es gibt, also ich war auch schon Rotterdam und Den Haag und so wunderschöne Plätze wirklich, und Amsterdam hat auch Sachen zu bieten, auch außerhalb dieses ganzen Distrikts. Also ich glaube, auch wenn man sich ganz hart im Zentrum bewegt, ist das auch schon wieder ein bisschen anders.
Ja.
Und Niederlande generell wirklich wunderschön, aber eben, man muss sich fragen, will ich dazu beitragen? Und eigentlich ist gerade vor allem Rotlichtdistrikt. Das heißt, selber was mit Hamburg, St. Pauli passiert ist, ne?
Ja, ja, genau.
Es ist nur so, oh ja, hier gibt's Sex und das und jenes, und wo man so denkt, okay, Leute, regt euch mal ab. Das ist jetzt auch, also, ne? Als hätten Leute noch nie eine Prostituierte gesehen. Weil, ne?
Ja, ja.
Oder keine Ahnung so, wo man auch so denkt, krass, ey, oh, da gibt's Penislollis und so, ne?
Ja, das ist so krass, wo juristisch einfach auch, ja, natürlich gerade in dem Bereich irgendwie mit Prostitution. Aber ich meine, ich denke mir halt oft, ich habe das hier in Berlin häufig, dass Leute irgendwie auch so ein bisschen sind so, ja, hier ist es alles nicht so schlimm mit Touristen, in Berlin ist viel besser. Und ich denke mir halt so, ja, aber ich meine, wenn du hier lebst, dir fällt schon auf, also Touristen hier in Berlin, das ist was anderes. Weil ich habe das Gefühl, Menschen ziehen auch eher halb hier hin, als dass sie einfach nur so Touristen sind. Weißt du, es ist halt so, Leute leben hier halt auch mal für einen Monat oder für zwei oder für drei und leben halt in irgendeiner WG oder so, und dann gehen die halt wieder. So, und das habe ich das Gefühl, das ist mehr, wie Tourismus in Berlin aussieht. Und vor allen Dingen hast du in Berlin größtenteils Partytourismus. Du gehst halt auf eine Party und denkst halt, ja, ich bin halt auf einer Party. Aber auf wie vielen Partys war ich, wo ich so dachte, ungefähr niemand hier lebt hier. So, oder lebt ihr halt nur super kurz, also ist eigentlich auch nur ein Tourist, so. Und
was super krass ist, weil man dann quasi auf Touristenpartys geht, ne, und alle erzählen von den krassen Berliner Partys, obwohl eigentlich eine Touri-Party irgendwie ist.
Ich meine, guck dir doch irgendwie das Berghain an. Das Berghain irgendwie ist eine riesengroße Touristenparty. Und ich meine, ich war noch nie da und ich habe vor, das mal zu machen. Und jetzt habe ich lustigerweise auch auf Tour eine Person getroffen, die halt im Berghain arbeitet und die gesagt hat so, hey, komm noch mal rum und so. Irgendwie, ich gebe dir einen aus an der Bar. So, ich setze dich auf die Liste. Und dann war ich so, ja, aber muss ich dann trotzdem da anstehen? Und sie war so, nee, du gehst zu der Listenschlange. Und ich so, okay, es gibt eine Listenschlange. Was, okay, alles klar. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe halt keinen Bock zu kommen, irgendwie, wenn es super voll ist. Und bla, sie so, ja, komm mal so Sonntag tagsüber oder so, schreibst du mir, ob ich da bin, so, dann kommst du mal rum. Und dann dachte ich so, ja, weil ich meine, ansehen würde ich mir das schon gerne mal, aber mir ist halt auch klar, wie oft werde ich auch auf der Straße angesprochen oder in irgendwelchen, wenn ich irgendwie mal in einem Second-Hand-Laden wurde ich auch mal gefragt von einer, die so ankommt, weil die dachte, ich sehe aus wie jemand, der ins Berghain geht. Keine Ahnung wieso. Und sie irgendwie so sagt, ja, was zieht man denn irgendwie so an im Berghain? Und ich war so, keine Ahnung, weil ich gehe da nicht hin.
Nackt, so nackt. Also pass auf, du ziehst ja einen ganz übertriebenen Kunstpelzmantel an und darunter trägst du einfach nichts.
Ja, es ist einfach so, viele Leute kommen halt einfach, weil sie das erleben wollen. Das finde ich auch okay irgendwie, aber es ist halt so, Berlin, habe ich das Gefühl, geht es immer so darum, du willst halt Berlin erleben. In erster Linie ist nicht so, du gehst irgendwo hin und guckst dir was an. Ja, das machen Leute auch. Aber ich glaube, der Großteil will halt Berlin erleben. Und das erlebst du vielleicht halt nicht irgendwie an einem Wochenende. So, obwohl das Leute natürlich auch tun. Aber es ist halt so, oh, ich kann mal sagen, ich habe mal 3 Monate in Berlin gelebt.
Ja,
so,
ja.
Weißt du?
Und Berlin muss immer krass sein.
Ja,
also, ne, nach dem Motto so, okay, wenn ich nach Berlin gehe, dann musst du auf Partys, muss ich dann erzählen, dass krasse Drogen und krass, da hatten wir Sex dort und das. Und
richtig. Oh, ich war auf dieser Fetischparty, so, hey, ich war irgendwie in diesen ganzen Läden, die irgendwelche Namen haben, halt, die Leute überall auf der Welt kennen. So.
Richtig, richtig. Ja. Aber das ist halt, naja, also ich finde, also mich, ich bin, also wir so, wenn wir in Berlin sind, ja auch nicht auf krassen Fetischpartys. Aber
können wir auch beim nächsten Mal machen.
Können wir auch mal machen, ja. Aber mich, ich finde ganz doll, dass mich immer dieses Partyleben Berlin sehr ernüchtert tatsächlich sogar. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Also, das ist nicht so, ne, dass man dann denkt so, wow, es ist eine geile Party, weil man in Berlin ist. Also, es gibt auch in Berlin viele, viele Partys, da brauchst du ja auch nichts zu erzählen, wo man so denkt, so, oh, la, DJs, ja, jetzt geht es, gute Musik, oh, die Leute sind anstrengend und,
ja, und das, ja, das ist voll, deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Gestern zum Beispiel auch war ich mit einem Kumpel, also gestern hat eine Band gespielt im Binu, was ein relativ großer Club ist. Der ist ein Drap Majesty, kennt vielleicht die ein oder andere Person. Wir wollten eigentlich zu einem Konzert gehen, hatten aber irgendwie keine Kohle und dann hat er mir erzählt, oh, es gibt eine Afterparty. Und dann ist mir so auch wieder bewusst geworden, es gibt super oft die Situation, dass irgendwelche Bands, irgendwelche Künstler oder so sind halt in Berlin, geben ein Konzert und dann gibt's halt noch irgendwo eine Aftershow-Party, wo die halt dann sind oder wo die halt irgendwie selber auflegen oder sowas. Das passiert halt relativ oft in Berlin, wo ich so denke, okay, in Dresden kenne ich das nicht so, aber in Berlin ist es so ein Ding, das ist sehr, sehr, sehr häufig der Fall. Und dann gehen halt Leute zu dieser Aftershow-Party, wir sind halt auch da hingegangen, weil wir hatten keine Konzerttickets und dachten so, ja, okay, der Typ legt hier ein bisschen auf, dann gucken wir uns das mal an. Und ich fand's voll anstrengend, weil der Club war halt super nackt, es war einfach nur alles super betonmäßig, war auch, es war nicht mal ein Club, es war eher eine Bar und ja, hast halt gemerkt, die haben halt alle Stühle und so rausgestellt und dann sah es halt super nackt aus, eigentlich überhaupt gar nicht special in anyway, und der Typ legt halt auf und es war halt alles irgendwie so IBM-Kram, irgendwie so Dark-Techno, Post-Punk-Zeug und wir waren halt irgendwie da, das Bier war arschteuer, so für eine 0,3er-Flasche, irgendwie habe ich 3,50 bezahlt, finde ich halt viel Geld irgendwie, und ein Wein, der halt eigentlich auch nur ein Billigwein ist für 5,50, finde ich halt auch viel Geld, so, dann stehst du da drin, dieser Bar, die super eng ist, mit Haufen Leuten, die sich alle irgendwie da drin quetschen und ich war so, boah, ich habe gar keinen Bock, die Anlage klang scheiße. So, an der Bar musste ich ewig warten, um irgendwas zu kriegen. Und am Ende saßen wir halt einfach nur rum, haben gequatscht. Deswegen ist jetzt übrigens auch meine Stimme weg, weil du konntest drin rauchen und ich musste die ganze Zeit schreien, weil du dich sonst nicht verstanden hast. So. Und wo ich auch so dachte, ja, es war am Ende nett, weil ich halt mit meinem Kumpel da war, wir haben halt gequatscht so. Aber das hätte ich halt auch überall anders machen können. Weißt du, dafür hätte ich halt nicht bei dieser Aftershow-Party sein müssen. Aber ich habe das Gefühl, Leute gehen da hin, nur um zu sagen, oh, ich war halt da. Ja. Und ich habe halt die und die Leute getroffen.
Absolut, so. Es ist nichts anderes als wie früher oder bei anderen Events und gesehen werden und dann da sein, davon erzählen können. Wir waren gestern auch nach Midsommar noch was trinken gewesen und ich weiß ja, zeige mich nicht so gerne in diesem Pseudoparty-Umfeld, weil mir das immer auch schnell Menschen total auf den Sack gehen und sehe das auch so, dass man, also ich trinke gerne dann mit Leuten Alkohol, mit denen ich auch reden will. Und, naja, und wir saßen an der Bar. Also Bar ist ja generell so ein Platz, der schon so sagt, nein, ich werde nicht tanzen und ich möchte auch nicht unbedingt angelabert werden. Und man ist zu zweit und in einem Gespräch vertieft. Ne? Aber je später der Abend wurde, desto nutzloser wurde diese Barmasche auch, weil der Laden sich dann gefüllt hat. Und es war schon relativ früh ein Typ, der quasi mit mir frei ist. Ich war so, ja klar. Und er war alleine da. Und ich habe immer wieder schon gemerkt, wie er sich so rübergelehnt hat bei dem Gespräch zu immer.
Was, so rangecreept.
Oh, rangecreept. Das ist ein richtiges Wortgefühl. Und ich habe so aus der Augenwinkel nur gesehen. Und ich dachte so, nein, du Pisser, ich werde jetzt auf gar keinen Fall meinen Kopf zu dir drehen. Auf gar keinen Fall, ja. So, das wegignoriert, ne? Und dann so, ne, sich so Platz gemacht, ne? Also noch an dem Punkt, wo man überlegt, okay, wenn ich sage ich jetzt was zu ihm oder belasse ich es einfach beinahe, ignoriere es weg, ne? Es war noch nicht so schlimm, dass man hätte was sagen können, aber immer wieder so, ne, wo du so merkst, oh scheiße, der hat seinen Arm jetzt wieder darüber gelegt. Oh, ich muss jetzt wieder, oh, ist ganz anstrengend. Dann hat er sich irgendwann doch in die Konversation mit reingebracht und ich habe ihn wahrscheinlich mit diesen ausdruckslosen Fick dich, du hast 30 Sekunden Zeit und ich töte dich Blick angeguckt.
Und er meinte, den kannst du gut.
Den ja, den habe ich echt gut. Und er war nur so, ja, oh, schon viel getrunken. Ich so, das war jetzt mein zweites Bier. Und das hatte ich gerade erst bestellt, ne? Wo ich so dachte, sorry, wenn ich hier viel rede, aber das hatte ich überhaupt nicht zu interessieren. Ja, also, oh, ganz, ganz ätzend. Aber wir sind dann irgendwann gegangen, da war ich schon übelst froh. So, und dann haben wir Kontakt mit einer aufgenommen, die was bestellen wollte, die war erst ganz nett und so, hat sich herausgestellt, die studiert in Fulda soziale Arbeit und dann wurde mir gesagt, dass ich nicht den Leuten trauen soll, die in Fulda soziale Arbeit studieren, weil die alle verrückt wären, naja gut, hat sich herausgestellt, stimmt auch, wirklich, also das war total schräg, ich fand die auch relativ attraktiv, so dachte, ne, und, aber du hast dann gemerkt, dass es ist, ohne Mist, war so eine Frau, die dann halt so sagt, ja, nee, ich bin auch so dann beide interessiert und bla. Und später im Gespräch hat sich rausgestellt, ja, ich habe auch nur einmal eine Frau geküsst und weiß auch nicht so richtig, ob und das. Und du denkst so, ah, okay. Ne? Also nichts, also, ne, nichts dagegen, dass man da noch keine Erfahrung gesammelt hat, ganz im Gegenteil. Ja. Aber dieses wieder so pseudomäßige Vorhergetue, das geht mir halt auf den Sack. Und dann hat sie mich ihren Kumpanen Julius, glaube ich hieß der, vorgestellt. Und das war auch super weird, weil sie hat ihn mir vorgestellt, sich dann aufgeregt, weil ich mit ihm geredet habe.
Ach du Scheiße.
Also, ja, also ich muss das jetzt ja mal, ich war auch schon ein bisschen betrunken, so, muss das ja mal hier so sagen und so, das finde ich jetzt nicht so gut, dass du ja diese Wahl wegnimmst. Ich denke so, wir reden übers Studium, ey, ganz schlimm. Der hat Verkehrsingenieurswesen studiert und ich bin mir sicher, dass du auch mal deine Freude gefunden hättest, weil er war im 11. Semester und er reist sehr viel. Er war letztens auch noch 6 Wochen in Großbritannien. Also ich verstehe total, dass man sich als Verkehrsingenieursstudent ja auch erstmal selbst finden muss. Ne? Also da kann man ruhig mal ein paar Semester dranhängen. Ich habe dann auch gefragt, naja, und das interessiert mich aber brennend. Wie finanzierst du dich? Ne? Mhm. Ich gehe so ein bisschen arbeiten. Ich so, dann bekommst du noch BAföG? Nö, meine Eltern. Aha.
Mhm, na klar.
Die Eltern geschieden. Vater verdient anscheinend gut, aber die Mutter hat's nicht so dicke, meinte er selber. Mhm. Und da tut es ihm schon leid, dass er quasi von seiner Mutter mitlebt. Und ich war nur so, was? Okay, findest du das dann cool, dass du 6 Wochen auf Großbritannien-Reise gehst, ja, anstatt zu studieren oder das Geld zu sparen, um deine Mutter zu entlasten, wenn die sowieso schon nicht viel hat? Oder damit?
Na, nö, aber ich verdiene das, weil, weißt du, ich bin halt irgendwie hier geboren und ich darf halt alles, so, weißt du?
Ey, das ist so krass, wirklich. Ja. Wo ich auch so dachte, Mann, merkst du dich eigentlich selber? Ja, ich habe schon da manchmal so ein schlechtes Gewissen. Ich dachte, okay.
Ach, schön.
Oh mein fucking Gott. Ich kenne mich aus, wie lange man mit Verkehrsingenieurswesen da studieren muss, aber 11 Semester kommen mir doch recht lange vor.
Ja.
Und krass, ne? Und ja, irgendwann werde ich das meine Mutter auch nochmal so zurückzahlen. Oh, da kam ich mir auch wegen alt vorkommen, auch alt vor, weil ich dachte so, Junge, also ich will nicht hier da sitzen und sagen, ich habe schon graue Haare, ich weiß, wie das Leben läuft, aber du gehst mir so krass hart auf den Sack mit deiner fucking opportunistischen Pseudomoral. Ja. Ey, schlimm. Und dann hat die soziale Arbeitsstudentin dann auch wieder sich reingemischt, dann hat jeder angefangen, haben wir über Monogamie und Polygamie geredet und ich war nur so, ja, jeder soll sein das finden, man muss viel reden damit, aber ich habe gesagt, für mich ist immer wichtig, dass die Leute quasi darüber sprechen, was für Beziehungen oder was für Modalitäten man sich innerhalb einer Beziehung vorstellen kann.
Richtig,
ne?
Genau.
So, und dann war sie aber so, nee, so, es muss schon so mono sein, weil, also da bin ich so, das muss mir ja auch dann gehören und ich will dann auch Besonderes sein und und ne, dann habe ich meine Meinung recht deutlich gemacht so und dann war, also dann hat sie richtig auch gemerkt, wie sie dann weg wollte so von mir so, ne? Und ich so dachte, okay, du bist auch jetzt für mich gestorben. Es war wirklich, ist auch irre, wie sie argumentiert hat und so getan anstrengend. Und dann ging das aber noch weiter. Dann waren da noch zwei, oh Gott, die waren echt so krass, zwei, die, also vielleicht hören sie auch irgendwann mal in diesem Podcast, dann hi, weil ich habe die auch zum Spiel eingeladen.
Ah ja.
Weil ich so dachte, I'm honestly, I need your money, also komm zum Spiel. Und ja, also pass auf, die sind gerade gestern erst nach Dresden gezogen, ne? So. Mhm. Und dann natürlich gleich in die Neustadt rausgegangen, ne? Die eine hat jetzt, oder fängt jetzt an, Politik zu studieren. Finde ich ja schon mal okay, wenn man Politik studieren möchte. Mhm. So, war aber dann, also die muss, weiß ich nicht, 19 gewesen sein oder 20. Ich habe sie gefragt, ob sie vorher was anderes gemacht hat. Sie war in Israel. Zum freiwilligen sozialen oder irgendwas, ja. Also irgendwas hat sie da, ne? Ja. Sie hat mit Behinderten, glaube ich, da gearbeitet und so, okay. Und dann war sie, aber kennst du diese Menschen, die dann so sind, wow, ich war jetzt in Israel, das war eine krass tiefe Erfahrung für mich. Und ich kann jetzt, und mich dann ernsthaft, wirklich, ich war schon 3 Uhr gewesen, ne? Und dann hatte ich auch wirklich mein drittes großes Bier weg, mich zu fragen, wie ich denn zum Konflikt zwischen Israel und Palästinenser stehe.
Das ist auch so eine richtig entspannte erste Bardiskussion, die man haben kann. So, das ist, da kann man, das ist ja nicht so, als könnte man Leute mit allem die ganze Zeit aufregen, irgendwie, wenn man über dieses Thema spricht. Okay, krass.
Und ich dachte mir auch so, Alter, erstmal, auch wenn du jetzt ein paar Monate in Israel gewohnt hast, ich würde mir... Also
sie ist jetzt Expertin, Mann.
Sie ist aber Expertin, ja, totale Expertin. Ey, ich würde mir da, also, ne, ich habe auch zu dir gesagt, du, ich habe mich viel zu wenig in diese Thematik reingelesen, als dass ich mir ein Urteil da erlauben möchte. Und schon gar nicht in einem halb besoffenen Zustand, wo es mir auch schwer würde, jetzt nach Tschernobyl-Suchting in Atomreaktor zu erklären. Ne? Also, nee, sorry. Und boah. Und dann hat sie aber so gedrängt und dann war sie wieder so, ach nee, du musst auch sagen, wenn du darüber reden willst. Oh, das war, wo ich dachte, oh Gott. Und dann war sie noch so, ja, ich fange jetzt, also die Plan ist, sie fängt jetzt erstmal Politik an und dann guckt sie mal. Also weil Philosophie, das interessiert sie ja auch. Oh,
oh Gott. Oh.
Oh Gott, ich dachte so, ich war einmal in meinem Leben auf einer richtigen Studentenparty, wo ich auch so dachte so, puh, 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 echt, wirklich. Die gehen mir alle so hart mit ihrer, wenn Leute naiv sind, ist das ja manchmal auch okay, ne? Man muss ja auch eine gewisse Naivität manchmal bewahren, um sich für Sachen zu motivieren. Aber die kommen mit so einer pseudo gespielten intellektuellen Naivität.
Kacke, ja, wirklich.
Wo man so denkt, ja, okay, ich finde Philosophie auch super interessant, ne? Aber kriegt man halt auch niemals einen Job dafür, wenn man das so nebenbei studiert, wenn man sagt, oh, das, ne, die Zusammenhänge interessieren mich. Aber das sind immer so Leute, wo ich wirklich das Gefühl habe, die denken, die Welt hat auf mich gewartet. Die hat jetzt gewartet, dass ich komme, die Politik ein bisschen beleuchtet und das Philosophische. Und oh, ich dachte so, alter Verwalter. Und ich musste kurz von ihrer Freundin erzählen, weil Wendy, es wird besser. Es wird besser. Schön. Also, ihre Freundin, die hat anscheinend auch Abitur. Was sie davor gemacht hat, habe ich, glaube ich, ein bisschen vergessen. Aber das, also die sind beide zusammen. Auch übrigens noch Fun Fact, die waren beide in Israel, aber unabhängig voneinander. Ist das nicht schön?
Naja, gut. Wow, was für eine Überraschung.
Was für eine Überraschung. So, und dann ist ihr Plan, die ist jetzt auch mit ihr nach Dresden gezogen, ihr Plan quasi, dass sie erstmal ein bisschen kellnert und so. Und dann möchte sie gerne Jakobsweg laufen. Der kann man machen, der ist jetzt aber auch nicht kurz. Und dann habe ich auch so, naja, hast du schon mal gewandert, ne, überhaupt? So, weil das ist,
weil du bist ja Expertin im Wandern jetzt.
Ja, ich bin genau super Wanderexpertin. Und dann habe ich auch angesprochen, so, ne, weil die waren erst so, ja, nee, ich sollte erst zu Amerika sein. Ich so, was denn, wie bei hier der große Trip, ne, also den die Film mit Reese Witherspoon, was das Buch wirklich sehr gut ist, wo eine quasi, die wirklich Drogenentzug hatte hinter sich und bla, und dann wirklich wandern geht, die hat auch keine Ahnung gehabt, geht auch viel schief, die so, ja, oh, das hat mir wirklich erst überlegt, die Strecke. Gut.
Schön.
Aber jetzt ist Jakobsweg geworden, noch nie vorher gewandert. Ja, ich will mal so gucken, mal ein bisschen in der Sächsischen Schweiz wandern gehen und so. Ich so, gut, ich so, er packt ja mal besser sehr gute Wanderschuhe ein beim Jakobsweg.
Ja.
Und dann mal gucken, vielleicht studiere ich dann auch soziale Arbeit und so, ne, solche Leute so, life is so beautiful.
Ja, mal sehen, dies. Ja, genau. Und ich meine, der Punkt ist halt auch darin, dass ich finde, auf der einen Seite finde ich das total okay, ja, wenn Leute irgendwie den Luxus haben, irgendwie das machen zu können, bitteschön. Wenn du Eltern hast, irgendwie die für dich zahlen, bitteschön. Weißt du, das ist so. Aber der Punkt ist halt, ich finde, man sollte das halt auch reflektieren, dass es ein verdammter Luxus ist. Weißt du, und nicht so, ah, ja, mein Leben ist halt so toll. Und ja, manchmal mache ich mir schon Gedanken drüber, aber im nächsten Moment ist es mir eigentlich egal. Weißt du, das ist halt so eine egoistische Einstellung, wo ich so denke, ey, es gibt irgendwie Menschen, da brauche ich nicht irgendwie ans andere Ende der Welt zu gucken, sondern ich kann halt irgendwie direkt hier gucken. Irgendwie Menschen, die halt nicht so privilegiert sind, irgendwie weil ihre Eltern irgendwie kein Geld haben irgendwie und weil die halt nicht studieren können oder auch wollen oder bla. Und das ist halt irgendwie auch alles in Ordnung so. Aber halt, weiß ich nicht, ist so dieses, oh, ich drehe mich eigentlich nur um mich selbst, weil das ist irgendwie alles, was ich kenne, so, und klar, für mich ist es halt so und ist mir egal, ob es irgendwie anderen Menschen irgendwie kacke geht und die sich es nicht leisten können, so, ich denke, wenn du arbeiten gehen kannst irgendwie nebenbei und kannst halt irgendwie deine Eltern, die halt vielleicht nicht Geld haben wie Heu, irgendwie, manche müssen das machen, es gibt genug Leute, die müssen arbeiten, weil ihre Eltern das nicht bezahlen können, so, aber dann so zu sein, so, oh ja, ich studiere irgendwie 10.000 Jahre, ich muss es zwar eigentlich nicht, aber ich kann es halt, deswegen mache ich es halt, ist halt, finde ich, irgendwie so, weiß ich nicht. Also jeder soll irgendwie machen, was er will, aber ich würde mir halt so ein bisschen mehr Reflexion wünschen, halt, was es halt irgendwie für andere Leute auch bedeutet. Dann nicht nur immer so seinen eigenen Kreis und die drei Leute irgendwie, die man kennt, denen es halt allen genauso geht. So, das fände ich halt einfach, und was Sinnvolles zu machen. Weißt du, ich so denke, ey, wenn du nicht arbeiten gehen musst, weil du es dir erlauben kannst, weil deine Eltern genug Geld haben, dann könntest du dich zum Beispiel vielleicht auch einfach mal ehrenamtlich engagieren. Weil dann hast du ja Zeit, das zu machen, was andere Leute nicht machen können, weil sie arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen. So, dann mach doch wenigstens irgendwie was Sinnvolles für andere Menschen, anstatt nur an dich zu denken.
Ja. Du hast es gut auf den Punkt gebracht, mit diesem auch um sich selbst kreist. Das ist halt auch eine gewisse Form von Arroganz, die ja auch mitspielt. Und die glaube ich, mich auch immer so doll aufregt. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand freiwillige Jahre sonst wo macht oder was weiß ich nicht. Aber das stimmt. Warum hat sie dann nicht ein freiwilliges Jahr im Altersheim um das Eck gemacht?
Richtig.
Ja,
das wäre doch auch
um
was.
Um Leuten, da hätte ich mal selber scheißen gehen können, den Arsch abzuwischen. Und das ist halt dieses so, ne, klar, damit kann
sieht aber nicht gut aus im Lebenslauf.
Genau, sieht nicht
weißt
gut
du?
Aus,
Israel sieht halt besser
genau,
aus.
Genau, und dann kann ich mich nicht auf irgendwelche Studentenpartys profilieren und sagen, oh, ich war bei Israel, weil Israel Präsidentenkonflikt, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich kann dir das auch noch nicht mal absprechen, weil Jugend bringt auch oft Arroganz mit sich, was auch irgendwie okay ist. Aber deswegen ist es auch okay, wenn man geerdet wird. Und deswegen ist dieses Umfeld ja auch so wichtig, weil er vielleicht manchmal dazu zwingt, sich zu erden. Und vielleicht auch die Eltern, die sich einen dazu zwingen, sich zu erden, zu sagen, ne, das Geld, was ich hier verdiene für deinen Lifestyle, kommt halt nicht von ungefähr. Und ich bin auf dieser eine Typ, der hat gefragt, na, warst du nie von deinen Eltern abhängig? Ich so, nein. Ja, also das so, das ist, war auch meine Entscheidung und ich muss so ganz ehrlich sein, was heißt meine Entscheidung? Meine Eltern hatten auch kein Geld, mich zu unterstützen. Ne? Also das ist so, habe ja auch früher angefangen mit der Ausbildung, weil ich ausziehen wollte und das, dafür brauche ich mein eigenes Geld einfach. Und aber ich sehe das auch jetzt, wie meine Zukunft verlaufen wird, auch kritisch, weil ich auch immer denke, okay, ich habe mich selber für dieses Abendabitur entschlossen. Ich werde mich wahrscheinlich auch entschließen zu studieren. Vielleicht, ne, vielleicht, aber wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich auch ich selber wissen, dass ich mir diesen Weg finanzieren kann. Ne? Mit meinem Geld, was ich erarbeitet habe oder gespart habe, was auch immer. Und das ist halt wirklich krass. Und eben, ne, diese Reflexion, dieses um sich selber drehen, es geht dann nur darum, es geht nicht, also das war jetzt so ein Besowski-Gespräch. Ne? Also ich will jetzt auch nicht auf alle Studenten ever ummünzen, Studentinnen. Ne? Aber es gibt wirklich einige, die so die Weisheit in mir entfachen, weil ich wirklich so denke, wow, die Welt brennt. Egal, ob das gerade politisch ist, umweltmäßig, menschlich. Ne? Also es gibt so viel krude Missstände und Dinge. Und man kann auch in seinen eigenen Radius Dinge zu bewegen. Was du schon gesagt hast, wenn ich das Privileg habe, das tun zu können, dann sollte ich das auch machen und sollte mir dessen bewusst sein. Aber diese, also sorry, die weiß ich nicht, das ist dann so ein, ich hasse intellektuellen Gewichse. Ich kann das wirklich nicht leiden. Ich möchte viel, viel lieber mit irgendeinem, keine Ahnung, Bauarbeiter oder jemand, der in der Fabrik 50 Jahre gearbeitet hat, mir seine Geschichten anhören aus dem Arbeitsleben, als irgendeine Pseudo-Gewichse von irgendjemand, bin ich ganz ehrlich, die noch nie in ihrem Leben wahrscheinlich wirklich mal gearbeitet hat. Dieser Julius hat gestern auch zu mir gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Und ich denke so, Alter, das macht, echt viele Menschen und echt viele Menschen arbeiten auch länger als 40 Stunden.
Für, ne? Und weil es viele Menschen auch müssen.
Ja, genau.
So. Und die können sich das halt gar nicht aussuchen. Und klar würde ich mir auch wünschen, Menschen müssten sich irgendwie nicht kaputt arbeiten. Natürlich wünsche ich mir das. Aber viele Menschen haben irgendwie in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften in der kapitalistischen Welt gar keine Wahl. So. Und sich irgendwie hinzusetzen und sagen, boah, ich könnte mir nie vorstellen, 40 Stunden zu arbeiten. Das ist halt ein fucking Privileg, das sagen zu können.
Ja,
so.
Ist es total. Und abgesehen davon, ne, dass ich auch denke, krass, wie unbelastbar bist du Typ, wenn du nicht mal 40 Stunden arbeiten kannst. Das sind 8 Stunden pro Tag. Ne? Der Tag hat, guess what, 24 Stunden. Ne? Also das ist, also klar, es ist hart und es gibt auch Jobs, die dich so fertig machen, dass du nach 8 Stunden wirklich kaputt bist. Aber weißt du, was ich meine? Wo ich so denke, krass, was ist denn deine Belastbarkeitsgrenze dann? Ne? Und wenn der Verkehrsingenieurswesen, wird er bestimmt nicht dann in der Fabrik in Schichtarbeit arbeiten. So, ja, ne? Und also und ich muss dann jetzt ehrlich sagen, ich bin, da merke ich das dann wieder tatsächlich so, was man ja sonst immer nicht im Alltag mir auffällt, weil ich mit, wie gesagt, mich gar nicht in der Situation aussetze. Ich lebe ja auch in meiner Blase, ne? Aber ich zum Proletariat gehöre. Und meine Eltern haben zum Proletariat gehört.
Richtig,
so.
Ist so.
Und, genau. Waren nie privilegiert, weil arbeite in Fabriken und alles und so. Und, ne? Genau. Ich hab schon nicht mehr wirklich zum Proletariat gehört, weil ich arbeite in einem fucking Büro, ne? Aber trotzdem habe ich meine 40-Stunden-Arbeitswoche jahrelang gehabt mit 16. Und, das, also mich macht das wirklich wütend. Mich macht diese Ignoranz wütend. Und nicht dieses so nach dem Motto, so, okay, das kriegen viele andere hin, ich werde das auch hinkriegen und das heißt nicht, dass das für viele, was ich verstehe, eine Umgewöhnung bedeutet. Das ist ja immer, wenn du dich daran gewöhnen musst, dass du auf einmal jetzt aufstehen musst, 8 Stunden arbeiten musst. Aber ja, diese pure Ignoranz, diese Arroganz und das von oben herab, wo ich so denke, oh Gott, ich könnte echt so doll die Fresse polieren einfach. Also wirklich.
Richtig. Voll. Ich finde auch so, es ist, wie gesagt, ich denke, so viele Leute sind irgendwie in ihrer Bubble. So, und ich finde das auf ein gewisses, in einem gewissen Maß irgendwie okay, aber ich finde es halt auch wichtig, irgendwie halt sich zu informieren oder Kontakt irgendwie zu anderen Menschen zu haben, deren Leben halt einfach anders ist, so, weil ich denke mir so, klar würde ich jeder Person irgendwie den Luxus wünschen, nicht so hart arbeiten zu müssen, irgendwie sich vor allen Dingen auf Selbstverwirklichung konzentrieren zu können, das würde ich jeder Person wünschen, dass wir das alle könnten, so, aber Tatsache ist, dass es halt für viele Menschen nicht so ist und halt irgendwie irgendwo zu sitzen, irgendwie in einer privilegierten privilegierten Situation und irgendwie zu sagen, also ich verstehe das gar nicht irgendwie, warum Leute irgendwie so viel arbeiten, so, ich würde das nie, so denke ich mir halt so, ja, aber du musst es halt auch nicht. Und anstatt irgendwie zu sagen, boah, ich bin froh, dass ich das nicht muss, weil mir tut es echt leid irgendwie, dass andere Menschen das müssen und eigentlich möchte ich mich gerne engagieren irgendwie für eine Welt irgendwie, in der Menschen das nicht müssen, so, finde ich, ist halt irgendwie wenigstens eine Aussage, wo ich sage, okay, ja, cool. So, du hast irgendwie wenigstens verstanden, so, dass deine Situation privilegiert ist und dass es anderen Menschen anders geht und dass du es dir für andere Menschen wünschen würdest wie für dich, so, und dass du halt was dagegen irgendwie unternehmen willst. Aber sich hinzusetzen und sagen, boah, ja, ich studiere jetzt halt irgendwie 10 Millionen Semester, weil ich es kann, so, und alle anderen Menschen sind mir eigentlich egal und ich denke, die sind alle dumm, weil, hä, warum tust du dir das an? Ist halt so kleinkariert gedacht einfach und so in deinem kleinen eigenen Zirkel gedacht. Ich denke, ja, ich wünschte auch, dass Menschen nicht in Kriegsgebieten leben müssen. So, aber dann halt irgendwie hier zu sitzen und zu sagen, boah, ich verstehe gar nicht irgendwie, warum es Menschen so schlecht geht, wenn die im Kriegsgebiet waren. Also ich finde das, also das ist ja echt schlimm. Und ich denke, ja, dann vielleicht sollst du auch keine Parteien wählen irgendwie, die Waffentransporte irgendwie nach überall in diese Welt, in jedes Kackkriegsgebiet irgendwie rechtfertigen. Ja. So, weißt du, ja. Dann mach doch wenigstens das, wenn du noch nicht mal irgendwie selber einen Arsch hochkriegst, dann mach wenigstens dein Kreuz bei irgendeiner Partei, die halt nicht kacke ist. So, wie wär's denn dann damit? Dann nutz doch wenigstens das Privileg, dass du fucking wählen kannst irgendwie hier, neben so vielen Menschen in diesem Land, die das nicht mal können. Aber so, dann mach doch wenigstens was Sinnvolles.
Aber denke so. Ich mir auch so, manche, woher kommt denn das dann? Ne? Also sind es dann die Elternhäuser? Ist es die Schule, die deren Pflicht nicht nachkommt? Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war einmal auf einer Abschlussfeier von einem Ex von mir, der sein Abitur gekriegt hat, und er hat direkt eine Abschlussrede gehalten. Und das ist echt in meinem Kopf bis heute noch reingebrannt, hat sich das. Weil die Quintessenz wirklich war, so nach dem Motto, sie sind jetzt die Elite, sie sind jetzt die klügsten Köpfe und sie müssen Deutschland voranbringen. Und ich so dachte, krass, das ist hier Elite-Gedanke, ne? Das ist hier Gedanke der Ständegesellschaft. Absolut. Ja. Und ne, ich weiß, also ich bin ja nicht da, ich weiß nicht, ob es eingeimpft oder ob es einfach arrogante Idioten sind, ne? Also es kann ja so viele Faktoren haben, so viele Ursachen haben oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich das auch richtig krass. Also ich finde es tatsächlich nicht gut, dass damals die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ne? Nicht, weil ich die Bundeswehr liebe, Gottes Willen, aber ne, dieses so, also diese soziale Arbeit, dieses, wie hieß es, Zivildienst, der geleistet wurde. Ich würde super gerne, dass für alle, egal wer noch immer, sobald du die Schule fertig gemacht hast, mindestens 6 Monate oder ein Jahr, aber mindestens 6 Monate, für alle so eine Art wie Zivildienst, egal ob Frau oder Mann oder was auch immer, verpflichtend ist, einfach weil wir Leute brauchen, die helfen in solchen Einrichtungen und einfach weil das so einen kleinen Einblick in Leistungen gibt, und das sage ich wirklich ganz ehrlich, die so elementar sind und so viel wichtiger als so pseudo-intellektuelles Gewichse und scheinbar kluge Köpfe. Ja, die sind auch wichtig für eine andere Sache, aber zum Beispiel Pflege von alten Leuten, Pflegeleistung, Leute in Krankenhäusern, Krankenschwestern, die schichtenweise da arbeiten. Ne?
Also, und alles scheiße bezahlt.
Leute, die sich rumschlagen müssen mit ganz schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen oder generell Erziehern. Oh Gott, meine persönliche Hölle ist, irgendwann in den Kindergarten für 24 Stunden eingesperrt zu sein. So, aber und das glaube ich auch für mich, sage ich das, ne, dass ich das für mich im Nachhinein auch gut gefunden hätte, wenn ich das hätte machen müssen. Und die Sache ist auch dieses freiwillige soziale Jahr oder wie diese Formate alle heißen, die sind ja auch grottig bezahlt. Also so grottig, dass ich mir, wenn ich mit der Schule fertig bin, doch 10-mal überlege, ob ich quasi 40 Stunden für nichts arbeite. Und das ist halt, ne, so absurd. Warum kann man das nicht ein bisschen lukrativer machen oder verpflichten und gleichzeitig so, aber dass die Leute sagen können, davon kann ich die Miete bezahlen, mir was zu essen kaufen. Das wäre doch für alle super. Also sorry, richtig. Das wäre für alle gut. Die meisten Ausbildungsberufe werden ja eh auch schlecht bezahlt. Ne? Also da gehen die Leute locker mit nur 300 netto im Monat raus. Ne? Ja. Das ist ja kein Geheimnis. Aber die Leute haben noch nicht mal das. So.
Ja, eben, deswegen, also es ist halt insgesamt, glaube ich, hat es viel damit zu tun. Ich meine, du sprichst halt irgendwie aus einer Position irgendwie, die halt irgendwie nicht mit viel Geld aufgewachsen ist. So, ich spreche irgendwie aus einer Position, meine Eltern hatten irgendwie genug Geld, jetzt nicht krass viel, aber genug Geld auf jeden Fall. Aber trotzdem irgendwie bin ich halt irgendwie auch eine schwarze Person in Deutschland. Und ich glaube, es ist halt oft für Menschen, die halt selber betroffen sind irgendwie auch von Diskriminierung, von Ungleichbehandlung, deren Leben halt einfach auch anders verläuft. So, die haben, glaube ich, einfach zwangsläufig auch eine andere Sicht auf Dinge. Nicht immer, es gibt auch genug Idioten, so, aber oft ist es einfach so, dadurch, dass sie das in ihrem Leben alles erlebt haben, irgendwie ist es so, du siehst es anders. Und ich glaube, für Menschen, die das halt nicht erleben, weißt du, für irgendwie weiße Personen, irgendwie obere Mittelschicht oder Mittelschicht generell irgendwie, die aufs Gymnasium gehen konnten irgendwie, deren Eltern weiter noch zusammen sind oder selbst wenn es nicht sind, ist jetzt auch nicht mehr das Ende der Welt heutzutage, bla, weißt du, all das, so, wenn du das irgendwie alles hast, du musst dir halt auch keine Gedanken darüber machen. Du bist nicht gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und andere Menschen müssen sich aber mit solchen Dingen auseinandersetzen. Weißt du, und das ist es halt auch einfach. Deswegen, ich finde, du hast recht, wenn man irgendwie so im sozialen oder Pflegebereich oder irgendwas ist, so, triffst du halt einfach Menschen. Darüber bin ich so glücklich irgendwie mit meinem Job, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, dass ich über viele Jahre mittlerweile, ne? Ich habe angefangen mein Studium, da war ich halt, keine Ahnung, ich war 19, 20 oder so, jetzt bin ich 29. Ich habe halt über sehr viele Jahre Menschen getroffen, die ein ganz anderes Leben hatten als ich. So, die ganz andere Möglichkeiten haben oder nicht haben irgendwie, die ich halt einfach hatte, worüber ich nie nachgedacht habe irgendwie, dass das was ist, was nicht für alle Menschen so ist, weil klar, Menschen sind unwissend, weil sie das nicht erleben. Aber dann bring dich in die Situation, wo du mit Menschen zusammen bist, die einen anderen Lebensweg haben, weil du lernst so viel über dich selbst und du lernst, ich finde jetzt auch nicht, dass jeder das irgendwie nutzen sollte für seinen Selbstfindungstrip, aber es ist halt einfach zu sehen, dass das Leben nicht für alle so einfach ist, um es jetzt mal doof zu sagen, ne, nicht so einfach ist irgendwie, wie es für dich ist.
Ja.
So, und das siehst du nur, wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, die außerhalb deiner Bubble sind.
Total, ist total. In 5 Jahren ist es ein Trend, auf welche Gen-Partys zu sagen, welchen Altersheimer gearbeitet hat. Was krass, genau. Oder was krass, du warst im Hospiz. Wow. Das wäre gut. Ich fände das gut. Von mir aus können die dann damit, können sie dann prahlen. So, ne? Oder wenn sie Ferienarbeit gemacht haben und nicht gekellnert haben, sondern mal zum Beispiel, ich habe zur Ferienarbeit in der Fabrik tatsächlich gearbeitet. So, ne? Oh Gott, ich will mich jetzt singen, so ein bisschen, wenn ich mir aufspiele und sage, ja, lernt das harte Arbeitsleben kennen. Aber ich fand das irgendwie wirklich krass, weil auch wenn es nur ein paar Mal Ferienarbeit war für ein paar Wochen und ich habe auch Schichtarbeit mitgemacht, also ich hatte auch Frühschicht, ich hatte auch Spätschicht, nur keine Nachtschicht dann, war das so krass, das ist eine Fabrikarbeit, die müssen hier jeden Tag stundenlang in einer übelst lauten Weberei, das ist richtig laut, arbeiten und die sind total froh, wenn die sich bei einer Zigarette und einem Kaffee mal kurz hinsetzen können, ne? So, und das, ja, das ist es halt. Und das, ich fand das so krass, weil mich das wirklich bis heute prägt und 8 Stunden unter diesen Fabriklichtern zu arbeiten, ist halt auch echt ätzend. Und wenn ich mir das vorstelle, dass diese Menschen das jeden Tag machen, Tag für Tag, ist halt schon krass. Naja, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, seit gestern weiß ich wieder, warum ich nicht mehr weggehe. Also, mich, ne, weggehen meine ich vor allem so, dass ich nicht in so einer großen Gruppe unterwegs bin, dass ich auf jeden Fall mich immer mit dieser Gruppe unterhalten kann und dass niemand mich anspricht, weil ich offensichtlich zu einer Gruppe gehöre. Ja, weil das, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, werde ich nur wütend. Und ich werde dann auch manchmal noch wütender, weil wenn ich dann auch getrunken habe, versuche ich schon so gut es geht dagegen zu argumentieren. Aber ne, man ist natürlich nicht mehr so fit, wie wenn man nüchtern ist dann. Und das ärgert mich immer, weil ich dann denke, oh Gott, ich will dir so viele Sachen an den Kopf hauen, aber ich kann es halt nicht mehr artikulieren. So. Und es ärgert mich dann selber noch mehr irgendwie. So, ne?
Naja.
Naja, gut. Gut, ich habe, wie gesagt, bis jetzt, also ich habe auch heute früh nicht recherchiert über Israel und Palästina. Ich habe noch keine Meinung dazu. Nur über Tschernobyl und Atomkraft. Und ich weiß nicht, wir sind jetzt, also eigentlich wollten wir nur eine Stunde machen, Leute, aber ihr habt gemerkt, wenn wir einmal in Rage sind, also wir hatten heute kein Konzept, ne?
Nee.
Es war einfach, quasi das Konzept war die Wiederkehr. Ja, die Wiederkehr. Die Zusammenführung war unser Konzept. Ja,
war doch gerade 3.10., ne? Wir hatten doch hier gerade.
Richtig, Mauerfall. Ich kann dir alles darüber erzählen, weil ich das gerade in Geschichte wirklich alles wieder mal gelernt habe. Und es ist wie bei vielen Dingen. Und ich muss das, also noch diesen Satz muss ich noch raushören, für den wäre ich früher in der Schule verprügelt worden. Bildung ist geil. Bildung ist wirklich super. Wer sich bildet, also Bildung wirklich, verschließt euch nicht davor, egal ob das in Konsum von vielen Dokumentationen ist oder Lesen tatsächlich oder was weiß ich nicht und diskutieren, sich Geschichten von Leuten anhören. Die fragt mal eure Eltern, wie es wirklich damals war, in der DDR und BRD zu leben. Man, auch vielleicht, wenn ihr das Jugendliche mal gemacht habt, dachte, boah, ist das langweilig. Jetzt sieht man viele Dinge wirklich anders. Und dann parallel das zu verfolgen, wie Sachen da umgesetzt wurden, wie Sachen in der Geschichte weitergegeben wurden. Es ist wirklich hammerinteressant. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht so viel Spaß und dann denkt man wieder so, wow, ich merke richtig, wie da oben meine Gehirnzellen so anfangen zu rattern, ne? Ich stelle mir mal vor, wie das so kleine Männlein sind, die wieder so ein bisschen Wasser in so eine Wassermühle reinhauen, ne? Und so, ja, genau. Oh, wir haben jetzt lang gepennt, aber jetzt geht was ab. weil das ist wirklich gut. Also Bildung ist echt cool und wir sollten alle dieses Privileg, wir reden heute viel von Privilegien, aber nutzen und das bewusst machen. Wir dürfen und müssen auch alle zur Schule gehen. Wir können uns teilweise umsonst fortbilden, weiterbilden, Abitur nachholen. Ich bezahle nichts für mein Abitur hier in Dresden. Ich muss noch nicht mal den Taschenrechner kaufen. Dafür muss ich das mal vorstellen. Ne? Ich darf umsonst jeden Abend, also ich muss auch jeden Abend 4 Stunden zur Schule gehen. Und andere Menschen, viele Menschen haben das in ihren Ländern nicht und haben nicht dieses Privileg der Bildung und des Studiums und was auch immer. Und deswegen ja, interessiert euch für viele, viele Dinge und guckt Tschernobyl an. Weil dann wird selbst ein Atomreaktor unwahrscheinlich, unwahrscheinlich interessant. Wirklich.
Super, das ist doch mal ein gutes Endwort.
Ja, gut, wir hören uns dann. Wir müssen sowieso gucken, wie wir das noch machen. Ich hoffe, weil ich ja in Japan bin, ab 14. Oktober. Genau. Können mir alle Glück wünschen, dass ich heil wieder ankomme. Aber Japan ist ja, ne, hört man ja nicht so viel. Die sind ja, also ist wirklich krass, muss wirklich krass sein. Der Motto, du lässt deine Kamera liegen und irgendwo jemand bringt sie dir hinterher. Ne? Also ich bin schon bewusst in so ein, naja, so Land geflogen. Ja, wie wir das dann machen, ob wir dann nochmal eine Aufnahme machen oder ob ihr nochmal kurz Pause macht und ob wir vielleicht Wendys wunderbare Stimme da mal als Podcast hört. Auf jeden Fall genau. Wird es weiter von uns was geben. Genau. Ja, wer sich wundert, warum unsere Folge Hamster mit großen Zehen heißt, der googelt das mal. Googelt mal Hamster mit großen Zehen Unfall. Okay?
Genau.
Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Okay, dann Sayonara alle zusammen. Guten Wochenstart, wenn ihr uns hört, am Montag. Und ja.
Jo. Bye bye.
Bye bye.
Und das war's heute mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast kriegt ihr in 2 Wochen. Mit wem? Mit uns.